Wir haben uns das jetzt so gedacht, dass ich versuche, eine Einführung ins Empire zu geben, anhand der wichtigsten Begriffe. Also natürlich aus meiner Sicht die wichtigsten Begriffe. Ich werde versuchen, mich mit Kritik zurückzuhalten, sondern den Schwerpunkt auf Darstellung legen. Ich frage jetzt mal einfach, wer von euch hat denn das Empire gelesen? Es ist also eher die Minderheit. Das heißt, es ist dann eher von größerem Interesse, überhaupt einen Einstieg zu finden für die, die es noch nicht gelesen haben, nehme ich mal an. Vielleicht habt ihr Rezensionen oder sowas gelesen, aber die sagen ja meistens sehr gegensätzliche Sachen. Ob nun meine Interpretation und Darstellung irgendwie eine richtige ist, das könnt ihr dann selber entscheiden. Gut, aber das ist so mein Vorhaben, eine Einführung anhand der wichtigsten Begriffe. Das wird nicht einfach werden. Ich versuche zu vereinfachen, aber es wird trotzdem nicht einfach werden. Also, der erste wichtige Begriff im Empire oder einer der zentralen Begriffe aus meiner Sicht ist der Souveränität. Souveränität wird gleich auch auf der ersten einleitenden Seite, glaube ich, übersetzt mit Logik und Struktur von Herrschaft. Also, These ist, im Stadium des Empire haben wir es mit einer neuen Logik und Struktur von Herrschaft zu tun. Nämlich früher kann man das nationalstaatliche Souveränität nehmen, also eine Form von Herrschaft, die auf Nationalstaatlichkeit basiert. Heute löst sich Nationalstaatlichkeit tendenziell auf und wir haben es mit einer imperialen Souveränität zu tun. Ich werde jetzt weiter darstellen und ihr werdet sehen, dass diese Begriffe ein eigenes Netzwerk von Gedanken darstellen, sodass sich bestimmte Sachen, die am Anfang vielleicht noch unklar sind, sich vielleicht dann später auch noch klären. Ich hoffe es zumindest. Eigentlich müsste man das Empire mindestens zweimal lesen. Ich habe es nur anderthalbmal gelesen. Beim ersten Mal muss man erstmal sich einen Überblick verschaffen und dann kann man anfangen zu versuchen, in dieses Gedankengebäude einzudringen. Es ist nämlich, also zumindest für mich war es doch reichlich neu. Leitfragen, die Hart und Nägel stellen, ist, wie konstituiert sich das Empire, wie entsteht es, was sind die konstitutiven Kräfte und welche Gegenkräfte gibt es im Empire? Das im Empire verweist schon auf etwas Wichtiges. Sie haben nicht gefragt, welche Gegenkräfte gibt es gegen das Empire, sondern, das werden wir dann sehen, in ihrer Darstellung oder in ihrem Denken gibt es kein Innen und Außen. Also es gibt nicht das Empire und dann gibt es da sozusagen die Gegenkräfte, die draußen sind und gegen das Empire kämpfen. Sondern auch die Gegenkräfte sind im Empire. Da kommen wir noch drauf zurück. Der nächste Satz sagt das eigentlich schon. Die Menge oder Multitude rief das Empire ins Leben. Die Menge ist auch der Teil, aus dem sich die Gegenkräfte, sage ich mal, konstituieren, oder es sind die Gegenkräfte. Dieses ambivalente Verhältnis, oder man könnte auch sagen dialektische Verhältnis, von einerseits genau diese neue Form von Herrschaft zu schaffen, was sie Empire nennen, diese neue Form von Souveränität, auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Grundlage für die Gegenkraft zu sein, das durchzieht die ganze Darstellung von dem Buch. Also Multitude, Menge ist der andere zentrale Begriff, neben dem Empire-Begriff. Menge, ja, was ist jetzt Menge? Für die Menge bestimmend oder wesentlich, oder man könnte sagen, eine ontologische Grundbestimmung, eine Seinsbestimmung des Menschen ist das Begehren. Das ist also etwas, was sozusagen gesetzt ist, nicht hinterfragbar ist. Sie sagen, das ist so, Menschen begehren. Und das ist die Grundlage der individuellen Produktivität. Also sowas wie der Mensch, der immer nur in der Hängematte liegt und nur danach begehrt sozusagen, ist eigentlich nicht vorstellbar, sondern Begehren ist also die Dynamik, die Grundlage der produktiven Dynamik des individuellen Seins. Die Menge ist, jetzt ist es ein Zitat, die Menge ist eine Vielfalt. Entschuldigung. Die Menge ist eine Vielfalt. Ein Feld von Singularitäten, Einzelheiten in dieser Vielfalt, ein offenes Beziehungsgeflecht, das nicht homogen oder mit sich selbst identisch ist. sondern ein indistinktes, einschließendes Verhältnis zu denen, die außerhalb stehen, besitzt. Wichtige Aspekte sind hier nicht identisch. Es gibt also keinen übergeordneten identitären Bezug im Sinne von, das ist unsere Ideologie oder das ist unsere Klassenlage oder das ist unsere Hautfarbe, unsere Nationalität oder sonst was. Sondern die Menge ist sozusagen die Vielheit der konkreten Einzelnen. Darauf kommt es ihnen an und damit unterscheiden sie sich von den gegensätzlichen Begriffen, die früher traditionell verwendet wurden. Volk, Masse, Klasse, es gibt sicherlich noch mehrere Begriffe, die eine Identität herstellen und vereinheitlichen.
Indistinkt heißt aber nicht unterscheidbar, grenzbar.
Ja, also es gibt kein, aufgrund zum Beispiel einer Klassenzugehörigkeit, ich gehöre zu der Klasse, du gehörst nicht dazu, ich gehöre zu dem Volk, du gehörst nicht dazu, sondern es ist ein einschließendes Verhältnis. Wir gehören alle zur Menge, zur Multitud. Obwohl wir jeweils konkrete Einzelne sind und insofern uns individuell natürlich unterscheiden. Ist eine andere theoretische Betrachtung auf ein altes Phänomen. Die Begriffe, also es ist nicht eine neue Erscheinung, sondern sie sagen, der bisherige Blick auch auf Geschichte und Prozesse mit solchen Identitäten schaffenden Begriffen hat uns eher den Blick verstellt. Ist also immer alles, was ich sage, sowieso meine Interpretation. Ihr könnt mich gerne korrigieren, die ihr das Empire gelesen habt. Okay, der nächste wichtige Begriff, Biomacht oder Biopolitik, das ist ein Begriff von Foucault. Ich habe Foucault nicht gelesen oder nur ganz wenig gelesen. Deswegen kann ich das jetzt nur so wiedergeben, wie Anhart und Negri das dargestellt haben. Bei Foucault spielt das eine Rolle in ihrem Konzept oder in seinem Konzept des Übergangs von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft. Also es sind zwei Begriffe, wo Foucault sagt, ich kann analysieren, dass es diesen Übergang gibt und der sieht so aus. Disziplinargesellschaft ist, das sind jetzt meine Worte, durch so eine Art statische Fremdkontrolle bestimmt. Also durch Institutionen, die Disziplin erzeugen und ausüben. Oder wie ich es jetzt hier formuliert habe, es geht um die Etablierung disziplinärer Vernunft durch Institutionen. Beispiele sind Gefängnis, Fabrik, Heim, Klinik, Uni, Schule. Das sind Institutionen, die eine bestimmte Art von Vernunft, worin natürlich Aufklärungsdenken und Rationalitätsdenken, bürgerliche Rationalität, Rationalität der Warenproduktion und so weiter, das sind ja bestimmte Denkformen, die in der Entstehung der warenproduzierenden Gesellschaft miteinander sehr stark verbunden sind. Und Foucault hat gesagt, ja, diese Vernunft wird eben durch Institutionen den Leuten sozusagen von außen nahegebracht. Deswegen Fremdkontrolle. Das ist eher, sage ich mal, das Bild so der fordistischen Gesellschaft. Während Das ist dann der Begriff der Kontrollgesellschaft. Ich sage, das, was ich darstelle, ist nicht, wahrscheinlich nicht Foucault. Und ich kenne viele Kritiken am Empire, die sagen, Foucault ist falsch dargestellt. Insofern kann das durchaus sein, dass ich das quasi genauso falsch transportiere. Aber der Aspekt, um den es hier geht, ist sozusagen, ich habe das mal so formuliert, statische Fremdkontrolle versus generative Selbstkontrolle. Also das, was du jetzt als subversive Machtausübung quasi von innen durch Übernahme von Herrschaftsmechanismen, Logiken, Denkformen, anstatt Aufprägung, Oktroyierung von außen.
Das ist falsch, das ist noch Disziplinargemeinschaft.
Das ist noch Disziplinargemeinschaft.
Also so dann sagst du,
würde in die Reihe der Aufzählung auch Familie passen?
Auch Familie. Also ich habe das so verstanden, die Herrschaftsmechanismen sind jetzt demokratisiert oder internalisiert, also verinnerlicht. Die Kontrolle, es erfolgt die Kontrolle der Köpfe und der Organisation der Körper. Das ist jetzt hartnäckig, so stellen Sie es dar. Ne?
Und ich würde es halt so formulieren, die Disziplinargesellschaft ist genau dieser Prozess der Verinnerlichung. Dass die Moderne halt Disziplinargesellschaft ist ein anderes Wort für Moderne im Prinzip. Das wird schon durch die Institutionen passiert das, aber schließlich sind die Leute halt, haben halt die Herrschaft internalisiert und deswegen ist sie Teil ihres Lebens sozusagen. Das ist dann auch das, was Bio macht, meint. Ja, also die und Kontrollgesellschaft ist eigentlich eher, so wie ich es verstanden habe, dass sich in der Postmoderne das auflöst und nicht mehr funktioniert und jetzt eine äußere Kontrolle eben wieder eingeführt wird in Form von immer mehr Sicherheitsdiensten, immer mehr Polizeikontrollen und so weiter. Also das ist eine sehr neue Entwicklung, die damit gemeint ist. So habe ich es verstanden.
Also ich habe so verstanden, dass es das schon so ist, wie Stefan das darstellt, aber eben genau mit dem Fuchs, dass wenn man Disziplinargesellschaft mit Moderne gleichsetzt, wir diese Kontrollgesellschaft einfach haben, was sich in der Kontrollgesellschaft auflöst, sind genau die Institutionen, die diese Unterordnung erzwingen. Das heißt, sie erwähnen halt, da waren Gefängnisfabriken halt in die Schule, das heißt, man ist in der Schule Schüler, man ist im Gefängnis Gefangener, man ist, was weiß ich, in der Klinik Kranker. Und das löst sich auf, ganz offensichtlich, insofern, als dass es Gefangene gibt, die Freigänger sind, teilweise sogar arbeiten dürfen und so weiter, alles nur tendenziell, dass die Kranken nicht mehr unbedingt im Krankenhaus sind, sondern eben ausgelagert werden oder outgesourced vielleicht, ne? Also zu Hause rumliegen und andere Leute betreut werden und Pflegedienste oder sonst irgendwas. Das gleiche mit der Bildung. Die Bildung wird sozusagen auch aus den Institutionen herausgenommen. Und damit erreicht, also dadurch entsteht eine Vermischung dieser ganzen unterschiedlichen Identitäten, die jeder Mensch hat. Ne? Hier ist er der, da ist er der, zu Hause ist er so, in der Schule ist er Schüler. Diese Sachen vermischen sich insofern, als dass institutionell nicht mehr so getrennt werden. Ja, und deswegen verstehe ich diesen Unterschied wirklich schon so, dass es an diesen manifesten Institutionen hängt, ob man von Disziplinargesellschaft spricht, weil in der Schule wird die Disziplin oder die Kontrolle ausgeübt, indem man der Disziplin erzwingt vom Schüler. Wenn der Schüler nicht in der Schule ist, vielleicht ist es heutzutage eher wahrscheinlich an Studenten sozusagen offensichtlich, wenn der Student nicht in der Uni ist, dann kann man ihn nicht zum Aufzwingen oder Disziplin sozusagen im Sinne der Institution abverlangen, sondern man muss erreichen, dass er sich selber als Student kontrolliert oder seine Identität eben dort reproduziert. Ja, und vorher war dieser eigene Anteil sozusagen nur der, dass er wieder hingehen musste zur Schule, was eben sich jetzt auflöst. Genauso, wie gesagt, was nicht war, naja doch, die Fabrik steht mit drauf, ne? Im Arbeitsprozess ist es am weitesten vorangeschritten, würde ich jetzt mal sagen, weil dieses Phänomen des Zuhausearbeitens oder Selbstständigarbeitens und so weiter ganz deutlich offenlegt, dass diese disziplinmäßig ausgerichteten Strukturen, von denen der Chef sagt, das und das wird gemacht, und jeder macht es dann irgendwie so, sich wirklich in den Hintergrund verkrümelt. Und der Chef sagt nur noch, insgesamt müssen wir dieses oder jenes erreichen und wir müssen darauf achten, diese Kostenstruktur und dieses jenes. Ja, aber es ist jeder selber, der sich kontrolliert und seine Arbeitszeit selbst kontrollieren kann und so weiter. Es wird natürlich auch noch institutionell nachgeprüft, sage ich mal, überwacht. Aber der Unterschied ist schon genau der, dass diese Institutionen, die jemanden die Identität aufdrücken, in den Hintergrund treten und dass man seine Identität selber verwalten muss.
Gut, also vielleicht kommen wir. Nee, ich glaube auch nicht, wir versuchen uns einfach mal dem anzunähern. Worauf es aber hart und Nägel nochmal ankommt, ist sozusagen eine übertrieben gesagt positive Wendung des Begriffs Biomacht oder Biopolitik, wo es ja Foucault eher auf diesen Kontroll- und Disziplinaraspekt ankommt, sagen Sie, Biomacht ist eine Form, die das soziale Leben von innen heraus Regeln unterwirft, es verfolgt, interpretiert, absorbiert und schließlich neu artikuliert. Also Sie wollen hervorheben, sozusagen die produktive oder wie Sie oft auch sagen, generative Potenz von Biomacht, also das Schöpferische daran. Es hat eben beide Aspekte. Ich kann sozusagen meine eigene Selbstunterordnung oder wie Sie sagen, autonome Entfremdung organisieren und mich selber sozusagen disziplinieren, einordnen und so weiter, wie Robert das jetzt eben auch dargestellt hat. Oder ich kann genau dieses gleiche Moment, was zu meiner eigenen Kontrolle und Disziplinierung dient, produktiv, konstruktiv, öffnend, neue Räume aufmachend nutzen, um etwas Neues in die Welt zu setzen und zu schaffen. Und das zu zeigen und darauf hinzuweisen, das ist hart und Nägel wichtig, dieses produktive, schöpferische Moment. Also sie wenden sich gegen so eine einseitige, determinierende Sicht, wir sind alles nur Opfer oder so, platt gesagt. Nächster Begriff, formelle und reelle Subsumption. Der Begriff kommt von Marx, dort geht es um die formelle und reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Formell, wir haben auch schon in der Vorbereitung länger darüber gesprochen, wie das nun genau ist, und ich konnte es auch nicht mehr so schnell nachlesen. Aber ich habe das jetzt so zusammengefasst. Formell ist die äußerliche Unterordnung der Arbeit unter das Kapital. Beispiel, bei Marx, glaube ich, kommt das auch vor, die Handwerker, die vorher einzeln produziert haben, werden jetzt in der Manufaktur zusammengefasst und da produzieren sie immer noch einzeln, aber der Kapitalist hat sozusagen die Kontrolle über den Prozess. Dann sind die zwar untergeordnet, aber nur formell. Während eine reelle Unterordnung wäre dann, wenn sozusagen aus der Manufaktur der einzelnen Handwerker unter einem Dach dann eine Fabrik wird mit einer durchgreifend anderen, nach Verwertungsmaßstäben organisierten Produktionsweise. Also wenn quasi die Warenform alles durchzieht, ganz einfach formuliert. Sie wenden das nun an auf den Begriff des sozialen Bios und sagen eben, die Disziplinargesellschaft war eine formelle Unterordnung, eben dieses Kontrolle, Disziplinierung über Institutionen tendenziell von außen, und die reelle Unterordnung, also die der autonomen Entfremdung, der Selbstkontrolle, ist die reelle Subsumption. Das ist jetzt vor allem für die Leute, die Marx kennen, nochmal so ein Bezug, der noch ganz viele Bedeutungen, die da so dranhängen, mit aufmacht. Hart und Nägel nennen den Übergang von der formellen zur reellen Subsumption auch Übergang vom Vermittelten zum unmittelbaren Verhältnis zwischen Macht und Subjektivität oder Subjektivitäten. Dieser Begriff vermittelt, unmittelbar, wird sehr häufig in einer Weise benutzt, dass alles, was früher Institutionen sozusagen brauchte in der Disziplinargesellschaft und was sozusagen langsam zerfällt in der Postmoderne, sich zersetzt, zerfleddert, wenn man so will, auch so Institutionen wie die Familie, die Kleinfamilie oder so, franzt ja auch eher aus. Ja, ohne dass was Neues an die Stelle tritt. Ist ja eher so ein Zerfallsprozess. Das sind alles so Vermittlungsformen, und Sie nennen unmittelbar, wenn sozusagen genau dieses quasi autonom produziert wird, dieses Moment der Unterordnung. Was aber nur eine Seite ist, darauf weisen Sie immer wieder hin. Es gibt einerseits diese Unterordnung, die jetzt also sozusagen von den Einzelnen hervorgerufen und produziert wird, und die andere Seite ist eben nicht nur die der Unterordnung, ist dann die der Produktivität. Nämlich, Hart und Nägel sehen neben der repressiven auch die produktive Dimension von Biomacht, die sie biopolitische Produktion nennen. Biopolitische Produktion.
Ich verstehe jetzt, also unterscheiden wir zwischen
gemeldet werden.
Äußerlich, innerlich. Von außen aufgebracht oder von innen heraus produziert.
Das ist ja, dass es kein Gegensatz sein muss. Also es kann ja
nein.
Von außen aufgebracht sein, aber ich kann trotzdem internalisieren.
Ja.
Dass die Leute freiwillig in Sklaverei gegangen sind, weil sie keine andere Chance hatten zu überleben, durch die Art, wie das Wirtschaftssystem gestrickt war. Und so wie sich heute alles in der offiziellen Formulierung dem Markt unterordnet, ja, oder dem Kapitalstandort, der wie auch immer, ne, das ist sozusagen das Moment der reellen Subsumption, es geht nicht mehr anders. Ja, und das ist nicht formell in dem Sinne, dass man sagt, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ihr müsst jetzt auf dem Markt weilen. Sondern nur der Grund ist einfach der, dass es reell nicht mehr anders geht. Zu versuchen, würde ich sagen.
Oder ein anderes Beispiel ist Existenz von Subsistenzwirtschaft bei existierender Herrschaft von, weiß ich nicht, Kapitalverhältnissen. Dann funktioniert es quasi lokal noch. Aber wenn die eigene Erhaltung nicht mehr über die Subsistenz funktionieren kann, sondern du deine Arbeitskraft verkaufen gehen musst, dann ist quasi die reelle Subsumption auch in diesem Bereich vollzogen. Vielleicht so. Immanenz, Transzendenz. Ziemlich wichtiger, zentraler Begriff. Ist erstmal ein duales Begriffspaar. Ich habe da jetzt verschiedene Übersetzungen, die ich versuche so plausibel zu machen. Immanent heißt diesseitig oder innewohnend oder unmittelbar. Oder ich muss nicht sagen, es heißt, sondern es wird so benutzt in dem Buch. Man kann auch ins Wörterbuch gucken, da steht dann eher so wie diesseitig. Transzendent heißt dann eher jenseitig, überschreitend oder nach Hart Negri vermittelnd. Ja, ich mache mal weiter. Zu sagen, die Immanenz wurde im Spätmittelalter entdeckt. Vorher war sozusagen das ganze gesellschaftliche Leben organisiert über einen transzendenten Bezug, also auf einen göttlichen, religiösen Bezug, von dem aus Herrschaft, Macht und gesellschaftliche Organisation gerechtfertigt wurde. Es war insofern auch nicht hinterfragbar, weil es war ja ein jenseitiger Bezug der Herrschenden, die sagten, so ist es eben organisiert. Und nicht nur der Herrschenden, sondern auch die Leute selber haben sich ja so ihr Leben organisiert. Erklärt. Die Entdeckung war, das Sein ist eben nicht mehr bestimmt von einer fremden, transzendenten Macht, Gott oder so, sondern von der eigenen, immanenten Handlungsmacht. Also die Entdeckung der eigenen Handlungsmacht, der eigenen Handlungsfähigkeit. Ich schaffe was, setze was in die Welt und damit habe ich Gestaltungsmacht über mich und mein Leben selber, war etwas Besonderes, war etwas Revolutionäres. Nicht eher so, ich kann da nichts machen, weil meine Wege vorbestimmt sind und ich quasi in diesem transzendenten Bezugsrahmen eine Rolle zu erfüllen habe, sondern ich selber schaffe mein Leben und Welt. Hart Negri, Zitat, sagen, die europäische Moderne nahm ihren Anfang, als die Menschheit ihre Macht in der Welt entdeckte und diese neue Würde des Menschen zu einem neuen Bewusstsein von Vernunft und Möglichkeit führte.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass ja auch zu der Zeit die wissenschaftliche Vernunft auch konstituiert worden ist als machtlegitimierendes
Größen. Es ist alles mit dem Umbruch oder Aufbruch in Richtung Moderne, Aufklärung, Vernunftsdenken, Rationalitätsdenken und so weiter, das steckt ja alles drin. Die ganzen Wissenschaften schöpfen quasi ihre philosophisch-ideologische Grundlage daher. Nun gibt es in der Moderne zwei Spielarten der Immanenz, sagt sie. Es gibt einmal die Macht der Revolution, also die schöpferische Macht der eigenen Handlungsfähigkeit, des eigenen Schaffens. Immanenz ist ein neues Paradigma für Welt und Leben geworden, im Verhältnis zur alten Situation der Transzendenz. Also in der Übersetzung sind da richtig immer die Hauptwörter für die Situation quasi benutzt. Es gab die Transzendenz als Situation und jetzt sind wir in der Moderne in der Situation der Immanenz, wobei es zwei Spielarten gibt. Die eine ist also die revolutionäre Seite sozusagen, das Begehren der Menschen steht im Mittelpunkt, und die andere Seite ist die Kraft der Ordnung auf Seite der Herrschenden sozusagen, die die Kontrolle der Revolution durch Etablierung von Ordnung herstellen wollen. Wie machen sie das? Sie setzen eine transzendente, konstituierte Macht, hergestellte Macht, gegen die immanente, konstituierende Macht, gegen die innere, schöpferische Macht. Also, es wird eine Machtinstanz geschaffen, die sich aber nicht immanent aus der schöpferischen Produktivität der Menge begründen kann, sondern weil sie Herrschaft ausüben will, weil sie Macht sein will, braucht sie einen transzendenten Bezug, also einen, der eigentlich außerhalb dieser Produktivität steht. Der muss sich irgendwie anders legitimieren, rechtfertigen, herstellen. Wie geht das? Oder nee, erstmal sagen Sie, ich kann schon andeuten, wo es hingeht, der Staat ist so ein transzendenter Bezug. Der Staat und Repräsentation, da versuche ich jetzt hinzukommen. Sie sagen, die Krise der Moderne existiert seit Beginn der Moderne sozusagen, und zwar sie besteht in einem Konflikt zwischen den immanenten, konstruktiven und schöpferischen Kräften und der transzendenten Macht, welche Ordnung wiederherstellen will. Also für sie ist Geschichtsdynamik sozusagen die schöpferische, kreative Macht der Multitude versus die transzendente Macht, die quasi die wimmelnde Multitude, die schöpferische Kraft unter Kontrolle behalten will. Und durch Herstellen von Ordnung. Sie nennen das Souveränitätsmaschine, und eine wichtige Rolle, um diese Ordnung wieder oder überhaupt herzustellen, ist die der Repräsentation. Beim Lesen fand ich das nochmal besonders spannend, weil ich da an unsere eigenen Organisationen denken musste, unter anderem an Ökonoms. Ich versuche es mal zu erklären. Also Ökonoms ist ja auch so ein ziemlich wimmelnder Haufen mit vielen schöpferischen Individuen. Und wir brauchen auch nicht Ökonoms nehmen, sondern können euch eine andere NGO nehmen, meinetwegen Attac. Dann habe ich jetzt gehört, die haben jetzt in Frankfurt, glaube ich, eine Geschäftsstelle eingerichtet und stellen da jetzt 10 Leute ein. Und außerdem haben sie schon vorher ihre Repräsentanten gewählt. Es gibt nichts Effizienteres der Ordnung schaffenden, transzendenten Macht als Repräsentanten bestimmen zu lassen. Es ist ein unglaublich wirksamer Mechanismus, um sozusagen die Produktivität und das Schöpferische der Menge unter Kontrolle zu bringen. Ich muss eigentlich gar nicht sozusagen von außen mir die Herrschaft ausüben, sondern ich kann den Prozess, wie komme ich zur Repräsentation, was für einen identitären Bezug stellen wir jetzt her, der dann repräsentiert wird? Diese Fragen muss sich ja dann die Menge stellen. All das kann ich der Menge getrost überlassen. Die kann sich sozusagen ihren eigenen Subsumptionsprozess selber organisieren. Also für mich war das nochmal, obwohl ich das vorher auch schon so geahnt habe oder auch anders formuliert hatte, fand ich das nochmal sehr deutlich. Also es geht um die Übertragung der autonomen Macht, die die Menge eigentlich hat, auf eine souveräne Macht. Und eine souveräne Macht konstituiert sich immer über einen transzendenten Bezug. Sowas wie, wir sind ja gewählt oder so. Und das Organ der Vorsitzenden und wie auch immer.
Etwas Historisches dazu. Wir Franzosen und Französinnen, die Revolution ist beendet. Wir kehren zu den wohl etablierten Prinzipien der Repräsentation oder repräsentativen Demokratie zurück. Eine ganz kurze, knappe Deklaration des Direktorats oder Triumvirats 1795, als Napoleon in Frankreich die Macht übernahm. Da gab es auch die innere Auseinandersetzung direkte Demokratie, repräsentativ. Und dieser ganz knappen Deklaration hat man genau diesen Vorgang durchgezogen. Natürlich mit Militär und der Guillotine.
Oder im Übergang von der runden Tischen vor dem November 89 auf Wahl.
Ja.
Damit wurde es nationalistisch.
Also man könnte von hier aus eine Demokratiekritik betreiben. Es gibt ja so eine, auch innerhalb der kritischen, schöpferischen Menge, der Linken oder wie auch immer, immer noch so ein Demokratiefetisch. Das, glaube ich, hindert uns an vielem. Zum Beispiel an der Rolle, die einschränkende Rolle von Repräsentation zu erkennen. Weil natürlich Demokratie ohne Repräsentation nicht geht. Okay, aber das sind nur Bezüge, die jetzt, die wir noch herstellen.
Ich möchte noch gerne einen kurzen kleinen Anhang machen. Ich denke, wie die Repräsentation hier verstanden wird, wird da schon ein bisschen viel die Wahl aufzügen. Ich fand diese Preisvorstellung mal sehr schön. Da ist nämlich die politische Gedanke, aber die politische war nichts anderes als Repräsentation. Da saßen nicht die Individuen, als sie geführt, ich bin jetzt hier und sonst gar nichts. Sondern sie haben natürlich für andere repräsentiert. Also, und die wissen das auch anders nachweisen. Also ich denke, ich sehe schon den Punkt, was man mit Repräsentation machen kann. Aber ich denke, das muss nicht so sein. Und da wäre die Frage für mich, wenn ich mich emanzipatorisch dafür interessiere, wie kann man verhindern, dass genau das passiert, was da steht.
Gut, das ist genau dann unsere Frage. Kann man da was verhindern oder geht es nicht zu verhindern? Oder was muss man machen, um es zu verhindern? Was kann man für Kompromisse gehen, weil wir uns natürlich auch in dieser Welt bewegen müssen, die zum Beispiel bestimmte Dinge erwartet oder setzt. Aber ich wollte nur nochmal sozusagen diesen Punkt deutlich hervorheben, weil der mit unserer eigenen Praxis was zu tun hat. Okay, aber der Weg ist dann vorgezeichnet, nicht wenn die repräsentierende Macht sich entfremdet von der Menge, dann kommt es zu diesem Phänomen des Abhebens und so weiter und die ideale Instanz dieser Repräsentation auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist dann natürlich der souverän schlechthin der Staat.
Und da, das ganz kurz, ganz klar, das finde ich das genau der Punkt, die Entfremdung ist das Problem. Wenn sich Repräsentation von dem entfremdet, was sie repräsentiert, dann hat sie wenn das eng aneinander gekoppelt ist, doch dann hast du das Problem, wenn man nicht.
Gut, merken wir uns. Wir können es ja, ich bin ja noch versuch ja noch darzustellen und die Diskussion.
Das aber noch das, was die
haben. Das sagen die noch. Ja, ich habe jetzt ein bisschen stark.
Du hast ein bisschen ab dein eigenes Meinung.
Ich habe da jetzt ein bisschen sehr.
Demokratiekritik kommt auch nicht vor.
Nein, kommt nicht vor.
Das war von mir.
Mein Spezialgebiet. Ich finde ja, freie Software ist eine tolle Form praktischer Demokratiekritik. Gut, richtig abging es sozusagen, als es zu einer Synthese von Souveränität und Kapital kam. Das durchzieht und produziert die ganze Gesellschaft, also diese Kombination von Staat und Kapital und konstituiert die geordnete Totalität der Menge. Totalität heißt sozusagen, die gesamte Gesellschaft wird nach einem Prinzip organisiert. Das heißt, nicht alles ist total nach einem Prinzip, aber es gibt sozusagen eine zentrale Dynamik, nach der gesamte Gesellschaft organisiert wird. Und die zentrale Dynamik, das ist jetzt auch wieder ein bisschen meine Sache, kommt natürlich aus der Ökonomie, aus der ökonomischen Dynamik, aus der Verwertung über den Wert Und die Absicherung dieses Prozesses, dafür ist natürlich der Staat wichtig.
Wann setzt
wer was? Na dann mit dem Aufkommen des Kapitalismus. Also mit der Moderne und dann Aufkommen der warenproduzierenden Gesellschaft. Und das, sagen Sie, ist die Geburtsstunde der Biomacht. So, jetzt kommt was zur informationellen Ökonomie. Relativ klassisch sagen Sie, es gibt drei Paradigmen der Ökonomie. Also in dem Buch ist übrigens relativ wenig Ökonomietheorie drin. Das finde ich auch eine Schwäche. Drei Paradigmen der Ökonomie: Landwirtschaft, da geht es um die Gewinnung von Rohstoffen. Industrie, um die Herstellung haltbarer Güter. Und die Postindustrie oder die postindustrielle Phase, wie Sie das dann nennen. Also Post meint jetzt hier nicht die Briefposten. Es gibt keinen Begriff dafür in dem Buch.
Doch, informationell sagen Sie.
Naja, das habe ich als Überschrift.
Okay.
Ja. Das ist dann, das basiert auf Dienstleistungen und Informationen. Na gut, da gibt es sehr viele, die sagen es genau so. Was Sie hervorheben, ist der Begriff oder die Erscheinung der immateriellen Arbeit. Der ist in dem Buch sehr zentral. Was verstehen Sie darunter? Das ist Arbeit, die Dienstleistungen, Kultur, Wissen oder Kommunikation produziert. Dieser Arbeit, dieser immateriellen Arbeit, ist im Unterschied zur, den Begriff verwenden Sie nicht, sage ich jetzt mal materiellen Arbeit, dass die Kooperation sozusagen kein Add-on ist, was also durch eine beispielsweise Fabrikorganisation hergestellt werden muss, also wo man dann sagen muss, du arbeitest da und du da und du da und ihr steht alle im Fließband, ist ja quasi die Vergegenständlichung von Kooperation in der Fabrik, sondern die Kooperation ist der Arbeitstätigkeit immanent. Also die Arbeitstätigkeit selber ist kooperierend oder kooperativ. Es geht gar nicht ohne. Also wenn ich kommuniziere, dann mache ich auch schon, dann ist das der kooperative Prozess, oder wenn ich Kultur produziere, Wissen und so weiter.
Fehlt da nicht die Produktionsarbeit?
Also die ist explizit integriert, das wäre dann affektive Arbeit.
Nicht immer von den
Arbeit. Ja, das ist gerade dazu, weil gerade da ist ja auch so, dass Kommunikation das Entscheidende ist.
Also das ist vielleicht das, was
die also das
unter den drei Typen.
Also Kommunikation und affektive Arbeit.
Ich meine reproduktive Arbeit, also gerade die Arbeit, die im Gesellschaftsprozess der Frau zu beschreiben ist. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Geschichten. Das eine ist, sie gehen eben aus von der klassischen, von der verbreiteten Unterteilung der Ökonomie seit dem Mittelalter sozusagen als Rohstoffgewinnung oder Landwirtschaft. Dann industrielle Produktion und dann eben Informationsproduktion oder Produktion von Kommunikation und so weiter. Und da wird einfach nur der offizielle Sektor der Ökonomie betrachtet. Und das dann hinterher natürlich bei dem nicht stehen bleiben, sondern sagen, diesen offiziellen Sektor herauszulösen und als einzelne zu betrachten, ist natürlich Quatsch. Und dann sozusagen sowas mit einbeziehen, ist aber eine andere Frage. Also fangen eben schon bei der offiziellen Ökonomie an, indem sie sich nämlich auf die klassische Einladung stößt.
Also Sie sagen, es gibt drei Typen immaterieller Arbeit. Einerseits die Informatisierung der industriellen Produktion. Also Sie sagen, es gibt drei Typen der immateriellen Arbeit. Der erste Typ ist die Informatisierung der industriellen Produktion. Also das hatten wir auch schon in verschiedenen Ökonomsvorträgen zu sagen, die materielle Realisierung ist nur noch Anhang der immateriellen Steuerung, also der informatischen Steuerung. Oder wie es, glaube ich, Stefan formuliert hat, wenn man die ganzen Computer irgendwie rausschaffen würde aus der Fabrik, dann würde hier nichts mehr gehen. Also diese Abhängigkeit macht es deutlich. Informatisierung der industriellen Produktion, wo es natürlich um die Produktion von haltbaren Gütern geht. Dann zweiter Typ, die die ganzen analytischen Tätigkeiten und die Manipulation von Symbolen. Also zum Beispiel, was einen ganz großen Bereich der Informatikerinnen und Informatiker oder auch die ganzen Beraterbranchen und so ausmacht, wo es um analytische Tätigkeiten geht. Manipulation von Symbolen. Und dritter Bereich ist dann, den du dann angesprochen hast, die Produktion und Handhabung von Affekten. Also Beispiel, den sie, glaube ich, bringen, ist Gesundheitswesen, Zuwendung organisieren. Beispiel, reproduktive Bereiche, Kindergarten, sowas.
Sagen Sie etwas, warum diese immaterielle Arbeit entsteht und warum diese Informatisierung stattfindet?
Nee, ich glaube, Sie konstatieren nur, dass es so ist.
Nee, Sie sagen, dass das Anfangen mit der, also im Prinzip ist ganz kurz gefasst, fing das an mit 68. Also das ist ja auch ihre These ist ja immer, es fängt alles mit den Aktionen der Menge an. Und es ist sozusagen wie das Empire reagiert oder so. Und in dem Fall sagen sie halt, dass 68 die Leute nicht mehr in diesen starken Strukturen arbeiten wollten und dagegen rebelliert haben. Und dass aus dieser Rebellion jetzt dieser Prozess der Informatisierung entstanden ist.
Ja, das ist richtig, dass Das habe ich nicht dargestellt. Ein Kernelement der postoperaistischen Theorie ist, dass nicht die Menge oder die Unterdrückten oder wer auch immer sozusagen sich gegen Herrschaft wehrt und dann erst aktiv wird gegen die Herrschenden, sondern das Verhältnis ist umgekehrt. Das ist vielleicht schon ein bisschen rausgekommen. Die Menge ist das produktive, schöpferische Moment, das Wilde und so weiter. Und die Herrschaft versucht dann diese Wildheit, Unkontrolliertheit wieder unter Kontrolle zu bringen und ihre Herrschaft weiter zu befestigen. Das ist also eine andere Form von Erklärung auch von Geschichte. Und was Benni jetzt gerade gesagt hat, eben auch mit der immateriellen Arbeit. Das vergesse ich nicht. Die würden auch sagen, dass Technik nicht entwickelt wird, weil jetzt, was weiß ich, sich überlegen, wie können wir noch weiter den Profit erhöhen, sondern auch als Reaktion auf, wie können wir meinetwegen die außer Kontrolle geratenen Arbeiter wieder unter Kontrolle bringen. Und da sind natürlich die Erfahrungen, die in Italien gemacht wurden, mit, weiß ich nicht, Fabrikbesetzungen und wo wirklich auch Kollektive von Arbeitenden bei Fiat und so bestimmte Abteilungen quasi beherrscht haben innerhalb des Konzerns, da wurden also wirklich auch direkt beobachtbar Maßnahmen ergriffen, um die dann auseinanderzunehmen und zu versetzen und so weiter. Das ist jetzt aber italienische Geschichte, was aber ein Hintergrund für diese Theorie
ist. Aber für die Technik nicht nur als Kontrolle,
die Menge entwickelt ja die Technik aus eigenem Antrieb und sie wird dann sozusagen benutzt zur Kontrolle. Die Menge, weil die macht alles. Es gibt gar nichts, was die Menge nicht macht. Ja, Freaks in ihren Garagen. Das ist vielleicht ein bisschen deutlicher dann.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, und Sie wollen nur anfügen, das geht bei den beiden so weit in dem Buch, dass Sie sagen, die Krisen des Kapitalismus, in der Formulierung nicht des Herrschaftssystems, sondern des Kapitalismus, entspringen nicht irgendwelchen Widersprüchlichkeiten innerhalb der Bewegung des Kapitals, sondern sie entspringen immer dem Widerstand der Menge. Ja, und das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, den man zumindest wissen muss, um deren Betrachtungsweise zu verstehen, wenn man da keine Vorstellung hat.
Genau, der Punkt ist gegen
die Krise. Richtig, genau.
Ein Zitat.
Welche Position hatte Marx in dieser Linie?
15.
Beide.
Darum geht es unter anderem. Welche Position hatte er, darüber streiten sich wahrscheinlich auch. Das sind jetzt nicht offen. Das sind Interpretationen, die jeweils in die eine oder andere Richtung gehen. Das ist ja der Inhalt des Streites.
Zitat. Stichwort Selbstverwertung. Italienisch Autovalorisation, glaube ich. Also wirklich, das ist keine blöde Übersetzung, sondern es ist ein komischer Begriff, Selbstverwertung, weil wir den ja in unserem Kontext eher als Gegensatz zur Selbstentfaltung sehen, sozusagen eher dem, was dieser autonomen Entfremdung, der Selbstunterordnung entspricht. Aber Sie meinen Selbstverwertung in diesem schöpferischen Moment der Menge. Also wenn die Menge eben selbst tätig wird und ihre Kreativität verwertet. Es gibt auch lange Passagen, wo Sie den traditionellen marxischen Wertbegriff kritisieren und sagen, der ist so nicht mehr haltbar, wir brauchen eher einen anderen Wertbegriff, und Sie versuchen ihn dann eben aus meiner Sicht etwas missverständlich dann auch positiv zu wenden. Ich habe dahinter geschrieben, im Ökonomskontext entspricht das eher dem, was wir Selbstentfaltung nennen. Zitat, heute haben Produktivität, Reichtum und das Schaffen eines gesellschaftlichen Surplus die Form der kooperativen Interaktion angenommen, die sich sprachlicher, kommunikativer und affektiver Netzwerke bedient. Indem sie ihre eigenen schöpferischen Energien ausdrückt, stellt die immaterielle Arbeit das Potenzial für eine Art des spontanen und elementaren Kommunismus bereit. Das ist aus Ihrer Sicht nichts Neues. Das ist im Prinzip immer so bei der Menge. Nur hat es jetzt eine neue Qualität bekommen mit der immateriellen Arbeit. Also Ihre Geschichtsbetrachtung ist wirklich so, dass quasi immer die Menge das schöpferische Moment ist in der Geschichte, und dann kommt quasi die souveräne Macht mit transzendentem Bezug und versucht, die Sache wieder unter Kontrolle zu bringen. Und das ist
gesellschaftliches Vergnügen.
Mehr Wert.
Ist es identisch?
Bitte? Frag mal, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ist das wie der marxische Mehrwert? Das ist die Übersetzung.
Ja.
Oder die Anfassung.
Ja, gut. Dabei habe ich schon extra die kurzen Sätze rausgesucht. Okay, Privateigentum, hatten wir gestern den Vortrag von Stefan. Sie sagen, es gibt eine begriffliche Krise mit dem Begriff Privateigentum. Es gibt eigentlich immer weniger exklusiv zu besitzen. Warum? Weil es eben diese Zunahme der immateriellen Arbeit gibt und damit der nicht stofflichen, nicht dinglichen Güter. Damit gerät der Begriff des Privateigentums in eine Krise. Gleichzeitig kommt es zu einer rechtlichen Universalisierung, also des Eigentumsbegriffes auf eben genau die Dinge, die man eigentlich gar nicht exklusiv besitzen kann, sondern wo dann nur noch so ein formales Eigentum entsteht. Eigentum wird zu einem immer stärker abstrakten und transzendentalen Begriff. Also der transzendentale Bezug ist hier das Recht. Was weiß ich, Digital Rights Management oder so, Gesetz in den USA. Aber das ist der Bezug, und wenn ich dagegen verstoße, dann kommt der gesamte Staatsgewalt und macht mir Ärger. Zitat. Das ist noch Zitat, ja. Rousseau merkte an, dass die erste Person, die ein Stück Natur als ihr eigenes und ausschließliches Besitztum beanspruchte und ihm die transzendente Form des Privateigentums gab, das Böse erfand. Gut hingegen ist das, was gemeinsam ist.
Dagegen, wenn gedacht wird, die materiellen Güter, das wird immer weniger. Und daher ist eben formuliert, was weniger zu besitzen. Ist das irgendwie statistisch belegt? Also ich denke, wir hätten überhaupt kein Ökologieproblem, wenn das stimmen würde. Denn die Tonnage dessen, was produziert wird, nimmt immer noch laufend gigantisch zu. Allein ausgedrückt durch so oberflächliche Zahlen, wie dass der CO2-Ausstoß zunimmt. Da steckt ja dahinter, dass real Dinge produziert werden und Tonnage Tonnage lässt sich das ausdrücken. Brauchen wir über die Straßen zu gehen, Landschaften, die ich vor 30 Jahren in mich aufgenommen hatte, wenn ich heute dorthin komme, sind die verändert, wenn plötzlich Autos dort stehen. Da ist also, ja, also oder Häuser hingestellt worden, das ist ja ein materielles Produkt. Und ich denke, das spiegelt sich in vielen, vielen anderen Fällen, so dass ich also den Aspekt so, dem so nicht folgen kann.
Ich möchte das unterstützen. Wenn wir einen Paradigmenbegriff haben wir für Landwirtschaft, Industrie oder Postindustrie, dann ist das eher additiv zu verstehen und es gibt sogar noch Multiplikatoreffekte. Wenn man sich so die wesentlichen Stoffströme anguckt, die durch die Volkswirtschaft durchgehen, dann haben wir fast überall weiterhin starke Wachstumsquoten. Und auch das mit dem immer weniger exklusiv zu besitzen, aber das muss man, glaube ich, genauer angucken, als zu diesem Jeremy Rifkin mit seinem Kurs für Access und das Eigentum keine Last sein. Wir beobachten aber trotzdem, dass es hier bei uns einen Trend zum Zweitwagen, zum Dritthaus, zum Haus und zum Vierthandy gibt. Also auch wenn dieses Handy eine vertragliche Dienstleistung mit umfasst, hat es stoffliche Komponente. Und auch unser IT-Sektor, wenn wir ihn rausschneiden aus der Volkswirtschaft, was sehr günstig ist, der ist inzwischen eine makroökonomische Größe, die so im einstelligen Prozentbereich zum Stromverbrauch beiträgt. Also es ist nichts Virtuelles. Da hängen Stoffe dran.
Ich würde sagen, der Akzent liegt in der Tat nicht auf, es gibt weniger, dass man besitzen könnte, sondern es gibt weniger exklusiv zu besitzen. Exklusiv heißt persönliches Eigentum. Oder eben Privateigentum im klassischen Sinne, eine Person hat das Eigentum, das gesamte Spektrum der Verfügungsrechte über sein Eigentum. Das fängt da an. So klar, es gibt immer mehr Häuser und so weiter und immer mehr Leute haben vielleicht Häuser. Aber die Frage ist, selbst dort, ist das denn ein exklusives Eigentum? Erstens gehört das Land über eine Hypothek oder sonst irgendwas der Bank, eigentumsrechtlich gesehen. Zweitens sind die Verfügungsrechte eingeschränkt von jeglichen Seiten. Du kannst nicht, wenn du exklusiv angeblich ein Stück Land in Berlin besitzt, darauf bauen, was du willst. Wenn es am Wasser ist und sagen wir mal, wenn du nicht genügend Platz hast, 3 Meter an den Seiten, dann kannst du da kein Haus hinstellen. Und du darfst nicht zu hoch bauen, du darfst dies und jenes nicht. Da fängt auf jeder Ebene, selbst auf einer so scheinbar offensichtlichen Ebene an, das Eigentum oder die Besitzrechte geschnitten zu werden, in einer Art und Weise, die natürlich nicht in Frage stellen, ob es noch Privateigentum gibt. Das ist nach wie vor das Primat, also richtig im Grundgesetz steht das drin. Ne? Aber schon die Klausel, dass es verpflichtet heißt, dass deine Eigentumsrechte öffentlich eingeschränkt werden können. Ne? Und da fängt es schon an, selbst bei relativ eindeutig privat besessenen Gegenständen kein wirklich exklusives Eigentum mehr zu sein. Ja, und viel mehr beruft sich, glaube ich, oder viel mehr stützt sich diese These auf die Frage des Besitzes an Produktionsmitteln, welche in aller Regel nicht mehr exklusiv besessen werden. Ja, der Eigentümer ist zum allergrößten Teil eben eine Bank oder ein Konsortium von Banken, Kibapo, die machen das über einen Mechanismus von Aktien, die sie halt da halten, Aktienpapieren und so weiter. Und da ist überhaupt kein exklusives Eigentum mehr zu erkennen. Und ich glaube, in dem Sinne ist es nur gemeint. Also das heißt nicht, dass okay, beziehst du dich auf den stofflichen Umfang oder so, sondern es geht wirklich um die Exklusivität in der Sphäre.
Das sind so immaterielle. Ja, also ich würde sagen, also ich kann immateriellen Gütern ist einfach auch reelle Gegenden zu beobachten. Also es ist ja Trend zu beobachten, dass immer mehr wissen, was vielleicht jetzt noch kein Zugang ist, ist wieder exklusiver wird. Also das sind noch die Leute, die eben Zugriffsrechte haben, auch zugreifen können.
Das ist ja ein Punkt in der Analyse.
Das ist genau damit gemeint. Ja, okay, auch. Also, wie gesagt, nicht mehr den exklusiv, dass nur ich drauf zugreifen kann, sondern schon viele, aber das ist schon in der Öffentlichkeit nicht der Meinung, eigentlich mal zugehen, aber das ist exklusiv hier.
Genau, die Frage ist die der stofflichen Eigentumsrechte, der reellen Grundlage für Eigentum. Ne, wenn ich sage, es gibt einfach für bestimmte Sachen, zum Beispiel Wasserversorgung in einer Stadt, traditionell die Eigenschaft dieser Infrastruktur erzwingt ist, dass sie im Grunde genommen im Eigentum der Stadt ist. Ja, weil alles andere keinen Sinn macht. Dass es jetzt heutzutage wieder Open Source wird oder irgendwie verkauft und so weiter, ist eine andere Frage. Aber lange Zeit sprach man von den sogenannten natürlichen Monopolen und so weiter, aber sie ist wenig, verhält sich enorm mit dem Eigentum. In einem Stück Land zur Bearbeitung, es bietet sich quasi an, von einem besessen zu werden, der das bearbeitet. Ja? Wenn ich jetzt mal zurückgehe, dass er es wirklich alleine tut, kauft sich vielleicht ein paar Instrumente in Flug oder sowas auf dem Markt, aber ansonsten arbeitet er selbstständig auf diesem Stück Land und deswegen ist dieses Eigentum ein, wenn ich davon ausgehe, dass es hier in der Form so verbreitet gegeben hätte, dann wäre dieses Eigentum kein in dem Sinne dermaßen entfremdetes Eigentum, wie Eigentum heutzutage in erster Linie ist, weil die reale Grundlage eigentlich nicht da ist. Gerade bei Software oder bei Informationsgütern haben diese Güter an sich keine Charakteristika mehr, die sozusagen auf Eigentumsverhältnisse deuten.
Ich habe zwar noch nie so bei Karten, das ist in ihrem Wesen, ist wie sie besessen war, das ist ein soziales Problem.
Ich muss wohl nicht abschreiben. Aber das Problem. Aber das. Ja, wenn immer schon alles so war, wie es am Anfang war, ich meine, die Frage ist ja nicht, ob ich sozusagen meine heutige Sicht auf andere historische Etappen zurückprojizieren kann. Und wenn ja, das aussehen der Frage ist, gab es da trotzdem eine Entwicklung? Aber ich würde schon sagen, da gab es eine Entwicklung, weil zum Beispiel sehe ich es einfach daran, um den Acker jetzt nochmal zu nehmen, dass früher kein Mensch oder es selten der Fall war, dass man das Privateigentum an Land in Frage gestellt hat. Bis in unser Jahrhundert ging es zum Beispiel bei der Frage der Befreiung der Bauern oder der Landeignung und so weiter um die Umverteilung von Land. Ohne Reform hieß Wiederherstellung von Landeigentum auf einer gerechten Basis. Nicht die Infragestellung des Landes. Bei Informationsgütern ist die Frage nicht, wie sollte man die Rechte an den Dingern gleichmäßig oder gerecht verteilen, sondern die Frage ist, wieso gibt es überhaupt irgendwelche Einschränkungen, weil ja, wie gesagt, das Informationsgut nicht mehr darunter leidet, wenn wir die Einschränkungen wegnehmen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Sachen. Und den ähnlichen Prozess beobachten wir eben in der Industrie, wo wir sagen, oder wo traditionell gesagt wurde, wir brauchen einen Unternehmer, weil sonst nichts zustande kommt. Ja, wenn du keinen, der heißt immer verschieden, bei Schumpeter ist es der Unternehmer, der investiert und so weiter und der die Sache zum Laufen bringt. Im vorletzten Jahrhundert war es eben noch der traditionelle Kapitalist, der notwendig war, um mit seinem Geld sozusagen die Fabrik am Laufen zu halten und seine Arbeiter zu ernähren. Sag ich jetzt mal, um die positive Deutung davon zu nehmen. Das ist heute weg. Es gibt diesen einen Kapitalisten nicht mehr, der Produktionsprozess hat sich dermaßen verselbstständigt, dass die Finanzmärkte oder die Subjekte auf den Finanzmärkten, die ja indirekt sozusagen die Eigentümer sind und diesen ganzen Prozess finanzieren, überhaupt keinen Zusammenhang mehr damit haben, was soll abgehen. Im Gegenteil, also kümmern sich auch keinen Scheiß darum, ob eine Fabrik geschlossen wird oder nicht, im Gegenteil. Und das nehme ich als sozusagen das Verschwinden der realen Basis für so ein konkretes, und vielleicht ist konkretes Eigentum einfach, dessen Grundlage einfach verschwindet, dass damit das Eigentum als Rechtskonstrukt, als Rechtsinstrument nicht verschwindet. Das ist genau unser Problem. Ja, oder Ihr Problem auch. Und das ist eben das, was Sie sagen, es wird verschwinden müssen, aber es macht einfach keinen Sinn mehr. Ja, während in bestimmten früheren Zusammenhängen das durchaus einen Sinn macht. Das würde ich schon so sehen. Also ich glaube, da gibt es durchaus Verhandlungen.
Drei Bilder, mit denen ich mir das verständlich mache. Das eine ist der Kapitalist mit seiner Villa auf dem Turmgelände. Das gehört dem. Das zweite Bild ist, dass ich Menze Eisenreiswerk eine riesige Funktion und in der Perspektive steht ganz hinten einer, der das sozusagen sachlich und wertmäßig in der Hand hat. Da ist es schon, es gehört immer noch dem, aber es ist ein ganzer Prozess sozusagen. Das dritte Bild ist im Prinzip die Börse, die ganze Industrie hochgehen lässt, zusammenfallen lässt, je nachdem die Sachen, wie es halt läuft. Da ist diese Exklusivität des Besitzes gebunden eben auch an fassbare sinnliche Personen weg. Ja. So bringe ich das zusammen mit rein.
Wieso ist es weg? Es ist kein Vertrag.
Bitte?
So kurz.
Das waren die nächsten drei Bilder und ich wollte kurz fragen, ob er auch ein viertes Bild in der Vorstellung hat, was danach kommt, weil eigentlich gibt es jetzt immer noch keine
letzte Bild trägt das vierte Bild in sich, diese Funktion, dieses Dachs des Kapitals drüber, verliert seine reale Funktion für Produktion.
Ist das Optimismus nur oder ist das.
Das ist bewiesene Tatsache.
Das ist ein Lärm, das Bild von der Börse. Das ist das Gebäude in Frankfurt, was da irgendwo handelt, oder nicht? Das ist ja natürlich Quatsch. Das sind natürlich reelle Personen ja letztlich auch, die nur irgendwie nicht so unmittelbar wie der klassische Kapitalist, den man sich ständig die Jahre vorher hier morgen dann rumkommt, was Firmengelände macht, wie schon natürlich nicht stattfindet, sondern aufgesplittet auf viele. Aber das ist ja natürlich so entpersonalisiert auch nicht, wie der das hier darstellt.
Die Frage an der Börse ist genau, diese vielen, die das alles besitzen, haben.
Die wollen natürlich Profit machen, die wollen natürlich auch.
Richtig, wonach fragen die? Fragen die danach, wie der Laden läuft? Nein, sie fragen nicht danach, sie fragen nur noch, also schon lange, wie er intern läuft, technologisch wird. Schon lange. Aber sie fragen nicht danach, wie der Laden läuft. Sie fragen danach, welchen Profit kann ich machen, wenn ich mir heute diese Aktie kaufe, sie morgen übermorgen weiter verkaufe, oder welche Dividenden ganz selbst. Das wird kaum noch gefragt. Das ist wieder wirklich gerade, also der Trend wieder wirklich zur Spekulation, die nur noch als wie entwickelt sich das Wertpapier. Und ich würde sagen, natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Ja, aber der ist dermaßen dünn geworden, er wird auch immer dünner, sonst hätten wir ja nicht diese ganzen Turbulenzen. Ich meine, die Turbulenzen an der Börse sind doch offensichtlich wesentlich stärker ausgeprägt als die Turbulenzen in der Produktion.
Können wir dies mit der Börse?
Das kann sie nicht, weil die geht eben immer so, da kann man es vielleicht nicht langsam sehen, aber auf jeden Fall die Trends sind langfristig sozusagen erkennbar. Und schon einmal an den verschiedenen Verhalten kann ich erkennen, wie weit sich der Finanzmarkt von der realen Produktion oder dem gesamten Feld der Reproduktion, sage ich mal, abgekoppelt hat.
Können wir das mit der Börse, den Finanzmärkten auskoppeln, zurückstellen?
Jedoch hinter der Börse gibt es Kapital. Ich sehe das kurz, weil ich dann, wenn die Börse nicht funktioniert, dann wird es Zug gemacht. Das haben wir gerade. Also ein Kapitalist würde seine Rechte nicht irgendwo fließen lassen und von irgendjemand anders entscheiden lassen, was dann passiert. Sonst ist er kein Kapitalist im Kopf. Also entweder gibt es eine kapitalistische Ideologie im Kopf des Kapitalisten oder nicht.
Es ist keine Frage der Ideologie.
Ideologie jetzt im Garten.
Es ist auch keine Frage der Mentalität, sondern ich würde da auch sagen, es ist eine Frage der Funktion, die bestimmte Leute ausüben. Die können sich nicht aussuchen, wie sie sich in ihrer Funktion bewegen, sonst fallen sie aus der Funktion raus. Das ist an der Börse so, das ist als Einzelunternehmer so, das ist als Selbstunternehmer so. Aber das würde ich jetzt auch nicht so gerne vertiefen wollen, sondern hier das noch zu Ende darstellen, weil wir auch noch zur freien Software kommen wollen. Es sei denn, es gibt riesigen Bedarf, über Kapitalisten noch zu diskutieren.
Ich glaube auch, die Frage bleibt ziemlich relevant. Also mit dem Eigentum und die Behörden bei Outsourcen. Und es nochmal eine separat aufgreifen.
Vielleicht überspringe ich das. Für die NGOs ist es nochmal ganz nett. NGO. Gut. Generation Korruption, das kann ich eigentlich auch überspringen. Sage ich noch die drei Rechte und dann ist Schluss. Also das ist im Prinzip der Teil, mit dem das Buch dann endet. Sie formulieren drei Rechte, die sich aus ihrer Argumentation ergeben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie sich ergeben oder ob es sich dann auch einen Bruch gibt. Das erste ist das Recht auf eine Weltbürgerschaft. Sie haben also da Passagen drin, wo sie sagen, die Bewegung der Menge über den Globus verteilt ist eine Sache, die sowieso nicht zu kontrollieren ist und die auch im Interesse des Kapitals nicht kontrolliert werden kann in so einem absoluten Sinne. Also oder unterbunden, sagen wir mal, sondern die Ströme sollen zwar kontrolliert werden, aber das ist ein grundsätzliches Prinzip, was man wahrscheinlich wie eine Raubkopie sozusagen nicht abstellen kann. Das findet statt. Und sie fordern jetzt diese Bewegung der Menge, die soll die Menge auch selber kontrollieren können. Und der Schluss, den sie daraus ziehen, ist das Recht auf eine Weltbürgerschaft. Also es gibt, soll dann auch formal keinen außerhalb mehr geben. Das Recht auf einen sozialen Lohn leiten Sie ab aus der grundsätzlichen Produktivität der Menge, der biopolitischen Produktion der Menge, die allgemein geworden ist. Und Sie sagen, weil das eben nicht mehr verortbar ist und, oder begrenzbar ist, auf dort in der Fabrik wird jetzt Wert geschaffen, sondern Wertproduktion findet überall statt nach Ihrer Darstellung, also auch in den Bereichen, die früher oder die in den abgekoppelten Bereichen oder nicht produktiven Bereichen oder scheinbar nicht produktiven Bereichen, reproduktiven Bereichen. Sie sagen, die Trennung zwischen Produktion und Reproduktion ist aufgehoben. Und weil das so ist, sind alle Menschen auch produktiv. Kann man nicht sagen, nur der in die Fabrik geht und arbeitet, ist der Produktive, und wenn jemand zu Hause ist und was weiß ich, den Haushalt macht, dann ist das unproduktive Arbeit. Sondern nach Ihrem Begriff sind alle die Tätigkeiten immanent in dem gleichen Prozess unabdingbar vorhanden und sie sind alle produktiv. Und deswegen muss es einen sozialen Lohn geben, ein garantiertes Einkommen für alle. Und das Recht auf Wiederaneignung hat, also im Prinzip kommt das aus der Diskussion, die wir auch gerade eben hatten, dass der Zugriff gerade auf Informationsgüter, Wissen und Kommunikation und Affekte, nehmen Sie damit rein, eben frei sein muss. Es geht Ihnen um die Wiederaneignung der Produktionsmittel, wobei Sie da Produktionsmittel im umfassenden Sinne verstehen. Also all die Mittel, die zur Produktion von Wissen, Information, Kommunikation und Affekten gebraucht werden. Jetzt bin ich fertig.
Was heißt garantiertes Einkommen? Was heißt Einkommen? Ist das eine abstrakte Größe, die jeder Anspruch und eine Garantie hat? Oder ist das
was konkret? Ich noch ein bisschen
was nachher vielleicht aufgreifen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt
eine Differenzierung, die Frage ein bisschen, dann müssen wir später darauf eingehen. Also erstmal, ist das eine abstrakte Größe, sozusagen eine Geldsumme? Oder ist das was ganz Konkretes, so viele Paar Schuhe, so viele Mäntel im Jahr und was weiß ich? Und was heißt die Garantie? Wer garantiert die eigentlich? Das muss ja dann diese vielfältige Gesellschaft sein, so will ich das Multitude übersetzen. Ja, und wie
der
organisiert
Staat.
Sich diese Garantie? So.
Ne? Der transzendente Souverän.
Oder ist da wieder so ein Supertrain, so ein Schröder, der garantiert das?
Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Ableitung dieser drei Rechte erzählen? Ist die Notwendigkeit aus dieser Diagnose, dass die Multitude haben keine anderen Entwicklungsmöglichkeiten?
Ich mache das nachher am Anfang von meinem, also oder in meinem Vortrag kommt es dann auch noch vor, was für einen Status wir haben. Also, nachdem der Stefan das jetzt. Nachdem der Stefan das jetzt irgendwie versucht hat darzustellen und da schon die wilden Diskussionen losging, bringt vielleicht nicht allzu viel, so eine generelle Empire-Diskussion zu machen, weiß ich nicht, also können wir auch machen, je nach Bedürfnis oder so. Also ich möchte es ein bisschen wieder zurückführen auf sozusagen die Fragen der Konferenz, was ist mit freier Software und insbesondere was ist mit freier Software im Empire in diesem Kontext, also was hat mir dieses Buch irgendwie für unser Thema gesagt? Ich mache das in zwei, das ist relativ kurz und nur ein paar Thesen eigentlich, ich mache das in zwei Sachen. Das einmal wollte ich den Begriff der immateriellen Arbeit, den wir eben schon ein bisschen angerissen haben, diskutieren. Inwiefern ist freie Software immer immaterielle Arbeit und inwiefern ist sie auch spezifisch nochmal und so. Und das andere ist, diese bezieht sich dann auf diese drei Rechte. Soweit erstmal. Und zu dann ein paar Sachen, inwieweit das vielleicht was mit freier Software zu tun hat. So, immaterielle Arbeit erstmal. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass jegliche Softwareproduktion immaterielle Arbeit ist, einfach schon, weil sie halt ein immaterielles Gut produziert. Also sicher kann man sich vielleicht darüber auch streiten oder so, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Interessanter wäre jetzt für mich, inwiefern entspricht die freie Software diesen Kriterien für immaterielle Arbeit vielleicht in einem größeren Maße, als das bei proprietärer Software der Fall ist. Dazu möchte ich ein paar Kriterien ansprechen, die in dem Buch genannt werden und inwieweit die bei freier Software meiner Meinung nach in größerem Maße erfüllt werden als bei proprietärer Software. Einer wird immer gesagt, dass immaterielle Arbeit beinhaltet unmittelbare soziale Interaktion und Kommunikation. Das ist, glaube ich, recht deutlich, weil eben bei proprietärer Software habe ich immer noch sozusagen eine höhere Instanz, die irgendwie die Arbeit organisiert, eben derjenigen, also was weiß ich, Bill Gates, der hat sich seine Programmierer einkauft und ihnen sagt, ihr programmiert jetzt Windows. Während bei freier Software gibt es niemanden, der die Leute irgendwie dazu prügelt, ihr macht jetzt das und das, sondern das ist halt, wird halt selbst organisiert. Also sozusagen die Arbeit beinhaltet eben unmittelbar diese Interaktion. Außerdem, das hat Stefan jetzt nicht genannt als Kriterium, wird auch gesagt, das Kriterium für immaterielle Arbeit, dass sie netzwerkartig organisiert ist. Und das trifft für freie Software auch zu, weil es ist im Prinzip ein Netzwerk von vielen autonomen Projekten. Also es gibt halt, jedes Programm ist im Prinzip ein eigenes Projekt, das völlig eigenständig arbeitet und halt nur über dann Schnittstellen mit anderen kommuniziert. Und es gibt dann wieder andere Projekte, wie zum Beispiel Debian oder so, die das dann ein bisschen zusammenfassen und so. Wird gesagt, dass Information und Kommunikation bei immaterieller Arbeit die eigentlichen produzierten Dinge sind. Also nicht das Programm ist mehr das Eigentliche, sondern die Information und Kommunikation. Ich finde, das zeigt sich ein Stück weit darin, dass der Source Code, was ja erstmal noch gar nicht das Produkt ist, sondern nur ein Zwischenschritt, der sozusagen ein Informationszwischenschritt, der gemeinsames Produzieren ermöglicht. Und dass dieser Source Code ja eigentlich bei freier Software schon das eigentliche Produkt ist. Also es gibt ganz viele Projekte, die produzieren Source Code und sagen, kompiliert ihn euch selber, da will ich mich nicht drum kümmern. Oft wird das dann auch noch mit übernommen als Dienstleistung, weil es halt relativ einfach ist. Aber so. Jetzt wäre halt die These, wenn also freie Software in diesem Sinne diesen Kriterien für immaterielle Arbeit in einem größeren Maße entspricht, als das bei proprietärer Software ist oder vielleicht auch bei vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel die vorhin genannten Systemanalysten und so, dann ist es ja vielleicht so, dass dass freie Software sozusagen im Sinne dieser Entwicklung von der staatlichen Souveränität hin zum Empire sozusagen ein Moment ist, der schon weiter fortgeschritten ist. Das heißt also, von den Phänomenen und von den Potenzialen, die Sie darin sehen, hin zu einer freieren Gesellschaft, müsste man dann auch mehr darin finden. Und ich denke schon, dass man das machen kann, und das will ich eben genau zeigen an diesen drei Rechten. Weil, das ist eben ein bisschen nicht so ganz rübergekommen, diese drei Rechte sind nicht irgendwie eine Forderung an irgendeine Instanz. Ich habe also wie halt so das, was weiß ich, das Recht, also die Rechte, die wir heute kennen, sind halt immer Rechte, die ich dem Staat gegenüber einfordere zum Beispiel. Sondern Hart und Negri verstehen diese Rechte eher so als, dass die Multitude im Prozess der Durchsetzung dieser Rechte zu sich selbst kommt. Und eben, ja, und dann auch, also sie nehmen dann auch ein anderes Wort, das ist dann nicht mehr Multitude oder sie nennen das Posse, also Möglichkeit. Und in diesem, also in dieser Umwandlung der Multitude in die Posse sozusagen, da spielen diese drei Rechte eine unheimlich große Rolle. Ja, deswegen, das zu dem Status, den diese drei Rechte einnehmen. Und jetzt möchte ich zeigen, also meine These halt darstellen, dass ich denke, dass genau dieser Prozess der Durchsetzung dieser drei Rechte bei freier Software schon ein Stück weit realisiert ist und ein Stück weit sozusagen das schon im Prozess dieser Durchsetzung ist. Und die Gesamtthese wäre dann sozusagen, freie Software ist schon etwas, was was in diesem Prozess dass die Multitude zu sich selbst kommt, relativ weit fortgeschritten ist. Okay, wir haben die drei Rechte. Das erste ist das Recht auf Wiederaneignung. Oder wollte ich ein Zitat von dir? Das habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Moment, kommt sofort. Behart und Nedry sagen, die Menge benutzt nicht nur Maschinen zur Produktion, sondern wird auch selbst zunehmend zu einer Art Maschine, da die Produktionsmittel immer stärker in die Köpfe und Körper der Menge integriert sind. Und ich würde sagen, diesen Prozess kann man bei freier Software sehr gut beobachten, weil was ist es anderes, als wenn ich eben mir den Source Code sozusagen selbst aneigne wieder in diesem Prozess? Also ist es nicht eine Wiederaneignung der Kontrolle über die Produktionsmittel? Und ein Ausdruck dieser wäre dann, dass also die Kämpfe um Softwarepatente und Intellectual Property Rights und dieses Zeug sind dann vielleicht die zentralen sozialen Kämpfe um diese Rechte und sind deswegen sehr wichtig. Dann das zweite Recht ist das Recht auf einen sozialen Lohn. Da hat man vorhin schon wieder viel Stöhnen gehört, immer Existenzgelddebatte und das hatten wir doch alles schon, das ist ja nicht der Kommunismus und so. Ich würde das tatsächlich auch an dem Buch kritisieren, dass man es so lesen kann, dass das, also Sie sprechen ja auch von einem Lohn, einem sozialen Lohn, also und wenn man das liest, dann denkt man, naja, okay, der Staat muss es halt zahlen, also das ist natürlich kompletter Unsinn. Also wenn aus der ganzen Argumentation von dem Buch ergibt sich, dass das irgendwas anderes gemeint sein muss. Das ist einfach meiner Meinung nach ein bisschen schlecht formuliert. Und man sollte es vielleicht ein bisschen weiter interpretieren, wobei dann die Forderung eines sozialen Lohns an den Staat durchaus ein Teil dieses Prozesses der Durchsetzung des Rechtes sein kann, nur vielleicht nicht der Endpunkt. Deswegen, also ich würde es vielleicht eher formulieren als ein Recht auf ein gutes Leben. Das heißt, dass halt jedem eben die Güter zur Verfügung gestellt werden, die er braucht, um sein Leben zu leben. Und dann, wenn man das in diesem Sinne versteht, dann ermöglicht freie Software durchaus partiell das Leben, weil es eben ganz konkret ein Lebensmittel ist für eine neue Lebensform, nämlich die, die sich auch in dieser Produktion freier Software äußert. Das heißt, ein Großteil der, sag ich mal jetzt, also kapitalistische Form der Kosten, die ich halt eben habe, wenn ich irgendwie Software produzieren will, besteht eben darin wieder, dass ich Software kaufen muss. Also wenn ich halt Unternehmen habe, dann muss ich halt viele Kosten dann erstmal haben, um überhaupt, was ich mir Compiler zu kaufen, Betriebssysteme und so weiter. Und das fällt alles weg. Also ich kann es ist einfach eine Ersparnis in dem Moment und sozusagen es wird ein Lebensmittel direkt zur Verfügung gestellt. Das dritte Recht ist dann das Recht auf Weltbürgerschaft. Da wird im Buch betont, das finde ich auch sehr wichtig, dass es aber nicht nur um das Recht geht, sich bewegen zu können über die Grenzen hinweg, sondern dass es auch um eine kulturelle Ermöglichung dieser Bewegung geht. Und das leistet freie Software, denke ich, auch ein Stück weit, weil sie, es gibt ja dieses viel zitierte Stichwort von Digital Gap, also dass es halt eben reiche Leute gibt, die diesen ganzen Zugriff auf Informationen und so haben und deswegen die Gewinner sind und andere, die das nicht sind. Und das wird ein Stück weit überwunden und man kann das auch schon ganz praktisch sehen. Es gibt einen, der auf der Ökosystemliste ist, der Franz Narada, der macht halt Projekte, wo er so freie Software in Entwicklungsländern versucht einzusetzen. Es gibt jetzt in Lateinamerika ganz viele Initiativen, auch rechtlicher Natur, die wollen durchsetzen, dass dort überall zumindest von staatlichen Institutionen eingesetzt wird und so weiter. Und auch ein ganz praktischer Anteil ist, dass es allein schon dadurch ein Stück Mobilität schafft, dass ich, also wenn ich an einem freien Softwareprojekt mitarbeite, kann ich jederzeit irgendwohin umziehen und kann immer noch mitarbeiten, es ändert überhaupt gar nichts. Während bei einem herkömmlichen Projekt, dann nennen wir jetzt ein Haus, wenn ich ein Haus besetze oder sowas, ja, dann ist, also nicht, dass das falsch ist, sondern so, aber dann bin ich ja erstmal daran gebunden, ne? Dann ist erstmal nichts mit Mobilität. Außer viele Leute besetzen viele Häuser, und dann kann ich darüber nicht. Ja, also das ist einfach nur, das sind sozusagen meine Thesen und nochmal als Schlusswort sozusagen, dass ich halt denke, dass bei freier Software man schon sehr viel beobachten kann von diesem, was da drin steht, von diesem Prozess, dass die Multitude zu sich selbst kommt.
Ja, ich muss jetzt mal leider so ein bisschen Kleinpunkt nachfragen. Wir waren gestern schon die Abgrenzung oder Definition von freier Software versus Open Source ein bisschen zu schwammig mit dieser Behauptung, naja, bei der freien Software ist dann also auf einmal gar kein, spielt Geld dann auf einmal gar keine Rolle.
Wir haben den Einführungsvortrag.
Ja, genau. Und inwieweit würdest du also diese Fortschritte, die du jetzt sagst, freie Software, sagen wir, dass die auch auf die Open Source Software
zutrifft? Erstmal ist freie Software und Open Source ist kein reeller Unterschied, das ist ein rein ideologischer Begriffskampf. Es geht nur darum, Open Source ist eine Erfindung, die wurde gemacht, um zu sagen, wir verkaufen freie Software an die Industrie. Ja, und da gibt es halt Leute, die sagen, das ist sinnvoll und nein, wir müssen eher die Freiheit betonen, den politischen Aspekt und so. Und andere sagen halt, nee, das ist schon sinnvoll, weil wir wollen ja unterkommen bei der Industrie. Ich finde diesen Kampf um Worte nicht so wichtig, weil das, was dahinter steht, ist dasselbe. Und das ist auch so, also wenn man jetzt Empire nimmt und sagt, es gibt kein Außen mehr, ja, dann kann man auch nicht hergehen und sagen, freie Software ist jetzt das Außen, das von außen sozusagen den Rest der Welt bekämpft, sondern das ist mittendrin, es wird eben auch benutzt von Unternehmen und sie machen auch ihr Geld damit und was weiß ich. Und das ist natürlich vielleicht jetzt im Einzelnen nicht unbedingt wünschenswert und da gibt es auch wieder Rückschritte und so weiter. Aber jetzt, gestern hat es irgendwer, ich weiß nicht, wer es war, so formuliert, jetzt SUSE oder Red Hat oder irgendwelche Firmen, die halt ihr Geld mit freier Software verdienen, sind nicht unser Feind. Also das ist einfach der falsche Gegensatz, den man da auch macht.
Passt gerade dazu. Wolltest du auch was dazu sagen?
Wieso denn direkt unten mal ist? Wieso denn mal sehr?
Ja, bitte. Sind nicht gewesen, ja. Nee, du bist.
Da eigentlich.
Aber das passt auf deine Frage, also was ist freie Software und was ist Open Source? Also, es sind natürlich schon große Unterschiede. Also, Open Source-Lizenzen sind wesentlich mehr offen hinsichtlich auch Kombination.
Die GPL ist eine Open Source-Lizenz.
Ja, aber das ist noch die schwächere Lizenz. Also,
Open Source ist keine Lizenz, Open Source ist eine Meta-Lizenz.
Ja,
da fallen viele drunter. Freie Software ist auch ein Meta-Begriff. Da fällt GPL drunter, aber auch der ganze andere Mist. Also auch BSD doch. Ja, passt. Also es gibt da so ganz kleine Unterschiede vielleicht, aber es ist schon sehr ähnlich, was die beiden Begriffe umschreiben.
Also der Unterschied geht auf die Kombination mit kommerzieller Software hin. Also freie Software darfst du nicht mit kommerziellen Bibliotheken.
Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht korrekt. Freie Software, BSD ist auch freie Software. Das, was du meinst, ist Copyleft-Software. Also das sagt auch die, also GPL und ähnliche Lizenzen.
Also Free Software Foundation unterscheidet auch zwischen freier Software als Oberbegriff und dann Copyleft-Software. Und da gibt es verschiedene Lizenzen, die eben das GTL und Copyleft nach Free Software Foundation erfüllen. Und andere sind dann eben, sag ich mal, aus Sicht der Free Software Foundation zwar immer noch freie Software, aber sie sind nicht mehr Copyleft, weil sie bestimmte Bestimmungen eben nicht haben, die für die zentral sind für den Freiheitsbegriff der Free Software Foundation. Anders um die Open Source Initiative, die hat 10 Punkte, glaube ich, definiert, so Metapunkte, was ist Open Source Software, da fällt sowohl Copyleft Software runter, als eben auch die ganzen anderen Formen freier Software.
Ja, weil das eine leichtere Bedingung ist. Also
als auch noch andere Formen.
Aber vielleicht, also es tut mir leid, dass ich jetzt den Begriff hier so eigentlich nicht so richtig das Thema. Ich wollte nur wissen, wie du das eben selber siehst, ob Open Source eben auch diese positiven Eigenschaften hat, die du da für die freie Software hast. Das ist halt jetzt in diesem speziellen Fall.
vielleicht, also ich meine, es ist natürlich nicht so die Energie vielleicht dahinter, das jetzt so zu pushen, und es ist nicht so, nicht der politische Wille dahinter, sondern eher ein kommerzieller Wille. Vielleicht kann durchaus sein, dass am Ende was dasselbe rauskommt, oder, also es sind auf jeden Fall, ich würde das irgendwie als offenes Feld betrachten und nicht so diesen ideologischen Grabenkampf da aufmachen, das finde ich überhaupt.
Aber offener, also würdest du nicht aufmachen, sondern der ideologische Grabenkampf zwischen Eric Raymond und Chad Stone, der ist da.
Das war schon das ist auch schon wieder 5 Jahre her. Inzwischen sind da auch die Fronten ein bisschen wieder aufgelockert. Okay. Also, weiß ich nicht. Ist da nicht so wichtig, glaube ich. Ja, jetzt du.
Ja, ich stelle an deinen Thesen einen Punkt ganz gewaltig, dass du, dass bei dir die freie Software irgendwie, finde ich, von Mittel zum Zweck geworden ist, zum Selbstzweck irgendwie. Zum Beispiel in deiner These der Mobilität, man kann umziehen und an einem Projekt weiterarbeiten. Aber das kann ja nie irgendwie das eigentliche Ziel sein, das Projekt. Das ist ein völliger Unterschied zu dem Haus, was man besetzt. Das Haus besetzt man, um etwas damit zu tun. Und ich finde, so nur so kann irgendwie auch diese freie Software da einen Sinn bekommen, dass sie einen Sinn hat, um irgendwas zu tun, um am Ende meinen Kaffee trinken zu können. Wenn ich keinen Kaffee trinken kann, dann nützt mir freie Software nichts. Und diese Verknüpfung, die fehlte mir bei dir irgendwie völlig so.
Das ist dann ein Missverständnis. Also, das ist ja klar, dass, also wie freie Software entsteht in diesem ganzen Prozess und so, ist das eben, also das denke ich, sollte der Einführungsvortrag rübergebracht haben, ist halt ein Prozess der Selbstentfaltung oder eben wie es in diesen Empire-Begriffen formuliert, ist die Produktivität der Menge. Und die macht das natürlich, weil es ihr Begehren ist, also weil sie bestimmte Dinge erfüllen will. Und ja, das ist mehr, also das ist natürlich mehr eine sekundäre Überlegung, dass wieso kommt jetzt also was ist an diesem Prozess sozusagen, was hilft uns dabei auch in einem weiteren Sinne? Ja. Und das ist jetzt nicht so, ich sage jetzt nicht, es gibt den und den Zweck, oder es gibt nicht diese, also freie Software ist jetzt nicht was, das muss jetzt diese so erfüllen und deswegen ist es gut, sondern so, sondern es ist mehr eine rückwärtige Betrachtung.
Ja, dann ist es aber nichts anderes als Briefmarken sammeln. Weil die Briefmarken sammeln kann ich auch anders mitnehmen. Und das stört mich.
Aber du musst sie mit uns.
Nee, Moment, ich würde sagen,
das war auch nur ein Punkt, also das ist nur einfach nur so ein, ich wollte nur anmerken, dass diese Rechte was damit zu tun haben. Ja, nicht, ich wollte jetzt nicht sagen, das ist jetzt total wichtig, dass man umziehen kann. Ja, ich zum Beispiel, ich ziehe nie um. Ich bleibe immer zu Hause. Und das ist, also ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und deswegen, nur es geht ja um die Möglichkeit, dass ich umziehen kann. Und ich denke, freie Software ist was, wo man, wenn es jetzt mein Ding ist, muss ja auch nicht jedermanns Ding sein, aber wenn es mein Ding ist, dann ist es was, was einen sehr mobilen Charakter hat. Einfach. Das ist einfach so, was ich damit sagen wollte.
Ich auch mal ergänzen, ich finde, dass das schon ein Unterschied ist zwischen dem Kaffee und der Herstellung von freier Software. Der Ansatz ist auch einfach der, zu fragen, okay, wir erwarten jetzt eine Entwicklung, in der, oder wir reden über die Forderung, in Bezug auf Mobilität. Ja, der Kaffee bindet dich an keine Stelle, wo du bist, wenn du einen Kaffee trinken willst. Aber das Problem ist vielmehr, siehst du irgendwo eine Tendenz, wo der Kaffee dazu führt, dass die Mobilität steigt? Glaube ich nicht. Aber in der Software, glaube ich, ist die Tendenz durchaus manifest für ihn, der sozusagen mitkriegt, wie diese Dinger funktionieren. Ja, und der andere Unterschied ist, genau der zwischen dem Briefmarken sammeln und der freien Software. Klar ist, freie Software schreiben, für die meisten, sage ich jetzt einfach mal so, ohne die Zahlen zu kennen, ein Hobby. Ja, das ist bei den meisten nicht bezahlt und so weiter, die machen das genauso wie andere Leute Briefmarken sammeln. Aber der Unterschied ist, dass sie damit Produktionsmittel herstellen, was ein Briefmarkensammler in aller Regel nicht macht.
Ja, Kaffee zu produzieren und da.
Ja, genau, aber das Problem ist, in der Kaffeeproduktion hast du keine Tendenz, die Mobilität wird. Doch, du hast sie auch, insofern als dass auf den Kaffeeplantagen ständig Leute verschmissen werden müssen, die dann entsprechend aus den anderen Entwicklungsländern dahin migrieren müssen. Ja? Insofern hast du vielleicht dort sowas, aber nicht im Sinne des Rechtes auf Mobilität, sondern im Sinne des Zwangs zur Mobilität. Ja, das ist also da sehe ich schon einen entscheidenden Unterschied.
So. Bei freier Software hast du natürlich auch so ein paar Mobilitätsschranken. Wenn du keinen Strom hast, geht das nicht. Und ich habe dir da gerade so ein Artikelchen in die Hand gedrückt, wo jemand aus Nicaragua beschreibt, wie es dort mit E-Readiness ist. Mhm. Und da ist das eine ganz entscheidende Frage.
Ja, aber da
also, das ist eine Frage, die halbe Menschheit betrifft.
Ja, dazu, es gibt ein Projekt zum Beispiel in Indien, wo mit freier Software ein Computer entwickelt wurde, der genau für diese Situation gemacht ist. Das heißt, der in Gebieten funktionieren soll, wo es keinen Strom gibt, der mit, also wo auch kulturell zum Beispiel, wo viele Leute nicht lesen können und wo dann entsprechend versucht wird, irgendwie, also dass der halt Texte vorliest und so weiter. Das ist ein Projekt, das wurde, ich weiß nicht, wie heißt das? Was? Simputer, genau. Das wurde mit freier Software, also mit Linux entwickelt. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie halt das erledigt
wird. Oder was anderes gemacht wird. Ja, ich wollte mal zu dem freien Software, wenn es nicht nervt, ich habe weiter. Also das wäre für mich schon die Frage, ob du den freien Software-Begriff jetzt zum Beispiel von der freien Free Software Foundation übernehmen willst oder einen anderen prägen willst und den als emanzipatorisch hochhalten möchtest. Weil der von der freien Software Foundation, der schließt ja kommerzielle Softwareproduktion überhaupt nicht aus.
Genau.
Und es ist möglich, freie Software aufzustellen, die kam von nur dabei, es ist möglich, dass in Verwertungszusammenhang einzusetzen, das ist gewünscht, es soll keine Nutzungseinschränkungen geben. Es ist möglich, drumherum Verwertungszusammenhänge zu stricken, im Sinne von Service, Support, Distribution zusammenstellen, also Firmen. Und weil genau wie das mit Werbung ist, aber also ich kann mir vorstellen, dass es auch kein Widerspruch ist. Also wenn freie Software mit was weiß ich Werbe Einblendung gibt, verbreitet wird. Also das also zusammengefasst, nochmal ein Zitat von Peter Jelinski von der Freien Software Foundation, der sagt, Freie Software ist kommerzielle Software. Und was ist da natürlich jetzt, also emanzipatorisch, oder machst du eine Einschränkung und sagst eine spezielle Art von Freier Software?
Nein,
zum Beispiel nicht im Rahmen von Lohnarbeit.
Nein, weil natürlich ist es besser, wenn ich das nicht in Lohnarbeit produziere, aber trotzdem hat es immer noch, wenn ich es in Lohnarbeit produziere, ist es immer noch besser, als wenn ich proprietäre Software herstelle. Also es gibt, wie gesagt, es gibt kein Außen. Ja? Und wenn du das zu Ende denkst, bedeutet das eben, du bist eh immer überall korrumpiert. Und es geht einfach darum, Momente zu finden, wo man ansetzen kann. Und für mich ist das halt ein ganz guter. Und selbst, also ja, das ist das. Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, diese scharfen Grenzen zu ziehen und zu sagen, ja, du gehörst jetzt noch dazu und du gehörst nicht mehr dazu. Ja? Sondern eben, es geht gerade darum, die Potenziale, die jeder in seiner konkreten Situation hat, irgendwie auszunutzen.
Ja, ich wollte also nur nochmal, weil wir hatten das Thema eigentlich gestern schon, das ist also diese. Also das Problem, dass die ganzen Vorzüge wie die GPL und auch die freie Softwareproduktion uns auf bestimmten Ebenen geben kann oder zeigen kann, öffnen kann, ist die eben natürlich an der Frage des freien und gleichen Zugangs zu der Technologie und dem Wissen, dass es da Grenzen gibt, die wir irgendwie also nicht beantworten. Was auch nachweise die Vorzüge von der GPL und der freien Softwareproduktion erstmal nicht schmälert, so als deren Wert, aber wo wir hier auch keine Antworten irgendwie diskutieren, sondern nur sagen, ja, natürlich gibt es da ein Problem, dass die 80% der Weltbevölkerung auch dazu keinen Zugang haben zu dieser Technologie.
Ja,
weil er das ja angesprochen
hat. Genau. Aber ich würde gerade sagen, dass freie Software eine Möglichkeit ist, die versucht, das zu überwinden, weil es eben ein Beitrag ist dazu, das Wissen zur Verfügung zu stellen. Ja, während,
genau, aber es gibt keine Antworten auf die Frage, ja, aber wie kann man den Zugang zu diesen Technologien und zu diesen Wissen überhaupt ermöglichen.
Doch, das ist Teil der Antwort. Ja, natürlich, wie gesagt, Simputer ist ein Beispiel, ja, wo das durchaus funktioniert. Übrigens auch eine Firma macht das, ja, da wollen Leute Geld dran verdienen. Und das ist einfach ein, das ist eine Frage der Tendenz. Ja. Wenn ich halt Wissen immer noch mehr einsperre, und dann macht es ja halt immer schlimmer. Ja. Und in dem Sinne ist es einfach ein Stück in die richtige Richtung. Und es ist kein, es ist auf jeden Fall nicht wünschenswert, auch umgekehrt finde ich es nicht wünschenswert zu sagen, weil jetzt nicht jeder einen Computer hat, dürfen wir keinen mehr benutzen. Also das fände ich dann auch wieder völlig absurd. Ja, aber das ist das Gegenargument. Also Es ist nur eine Frage der Tendenz. Mir geht es auch umgekehrt nicht darum zu sagen, ja, freie Software ist jetzt das Einzige und ihr dürft nur das machen. Ja? Ihr dürft nicht mehr irgendwie das Land besetzen in Brasilien oder so, weil natürlich liegt es den Leuten viel näher. Ja? Ist schon klar. Also es geht nur einfach, es ist halt eine Sache unter vielen und halt in bestimmten Situationen vielleicht interessant für manche Leute.
Ich finde, dass so wie jetzt in der ganzen Zeit dieser Begriff freie Software genutzt wird, er wirklich auch mehr wie so ein Containerbegriff wieder benutzt wird, wo irgendwie das Gute dahinter steckt. Und das finde ich ist generell falsch. Also das erinnert mich so an, es gibt irgendwie so lauter Strömungen. Für die einen ist der Marxismus immer das Gute, für die nächsten ist Gewaltfreiheit immer das Richtige und wenn wir nur ganz viel davon machen, dann wird alles gut. Und für wieder andere sind irgendwelche, der humanitäre Krieg das Gute und alles andere wird ausgeblendet. Und das finde ich immer falsch, sondern ich finde immer notwendig, dass wir benennen, was wir an Qualitäten wollen. Das heißt, freie Software ist nicht per se immer geil, sondern was wollen wir, warum damit? Und warum ist sie, was ich ja gar nicht bezweifeln würde, aus vielen Gründen wesentlich geeigneter, zum Beispiel gleichberechtigten Zugriff auf Ressourcen, Zugang zu Handlungsmöglichkeiten und so etwas stärker zu fördern. Und wenn man das so diskutiert, dann fällt auch sehr schnell auf, dass es nur ein Baustein von sehr viel sein kann, was hier ja niemand bestritten hat, aber was ich schon dann finde, dass es auch mitdiskutiert werden muss, dass man nicht so sagen kann, wir machen jetzt so freie Software und die Weltrevolution steht unmittelbar vor der Tür.
Habe ich das gesagt?
Nein, aber ich finde schon, dass es so ein bisschen durchkommt, wenn man eine Diskussion darüber, wie sich Welt verändert, so komplett reduziert, dass man immer nur darüber redet. Sondern ich finde es extrem wichtig, dass wir uns den Kopf nicht darum machen, wie sich Verhältnisse verändern. Freie Software ist dann vielleicht die Entwicklung und damit umgehen, das Verbreiten, ein praktischer Baustein, aber wir wollen noch viel mehr und ich finde, wir müssen es mitdenken. Sonst sind wir wieder eine Nische, neben so anderen Nischen, die so ihr Ding haben, was ja vielleicht an sich auch stimmt. Aber ich fände gerade das Spannende, die Rahmenbedingungen insgesamt zu diskutieren, immer wieder die Qualität noch zu benennen und damit auch, dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, gibt es auch natürlich eine Möglichkeit, dass freie Software irgendwie anti-emanzipatorisch verwendet werden kann oder sich so entwickeln kann. Natürlich kann sie das wie alles andere auch, weil eben auf die Qualität ankommt und nicht freie Software die Qualität ersetzt.
Ja, das war genau das, was ich machen wollte. Ich
wollte nur sagen, dass das Problem ist aus meiner Perspektive jetzt in diesem Zusammenhang immer, dass einem das unterstellt wird. Ja, wenn man über freie Software redet, dann denken alle, man meine damit einen Zauberstab, mit dem alle Probleme zu lösen sind und sagt dann, Moment, das Problem kannst du damit nicht lösen. Die meisten haben keinen Zugang zum Computer. Zweitens kannst du damit nicht lösen, dass alle Leute Brötchen essen müssen oder Kaffee trinken im heutigen Fall und so weiter. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch. Ja, jedenfalls von uns nicht. Wir kennen nun diese Nische oder beziehungsweise denken darüber nach. Und deswegen reden wir über das, was wir aus dieser Nische lernen können oder was wir da beobachten können. Und dieser Anspruch, wir meinten damit irgendwie die Erlösungsform, glaube ich, der wird meistens irgendwie eher von außen an einen herangetragen, wo man sich dann ewig rechtfertigt, so wie das eben auch schon wieder angefangen hat. Insofern glaube ich, das ist extrem wesentlich, dass du darauf hinweist, dass man das gerade nicht machen darf, diese Einschränkung.
Wobei ich jetzt noch eine kurze Sache, ich würde schon sagen, dass jetzt in dem Rahmen von dem Thema, wenn es um Empire geht, ja, ich wollte halt deutlich machen, wieso das dazu passt, sozusagen. Das ist nur das. Natürlich passen viele andere Sachen auch dazu, sonst wäre das gut. Also, ja, das ist vielleicht auch gerade das Reizvolle daran, dass viele ihre Lebenserfahrungen darin wiederfinden. Und ja, es geht schon noch ein bisschen über hinaus. So, es ist halt eine gute Sache unter vielen. Sondern für mich ist es halt, da ich es kenne, ist es halt ein Beispiel, das halt ein bisschen deutlich macht, was damit gemeint sein könnte.
Meine Frage schließt jetzt unmittelbar daran an. Bei Negri und Hart gibt es da so einen Satz, den ich dann hervorhebe, der Einsatz ist die Lebensform. Und ihm geht es ja letztlich um nichts weniger, als um letztlich dort einen Weg aus dem Kapitalismus, da die Voraussetzung für einen Weg aus dem Kapitalismus zu finden, aber der Einsatz ist die Lebensform. Und du hast vorhin gesagt, dass du die freie Software-Tätigkeit sozusagen auch als Lebensform ansiehst, danach hatte ich dich schon mal gefragt. Und darin liegt, das ist jetzt nicht deine Interpretation, sondern meine, darin liegt, also wenn man sagt, welche Formen sind das eigentlich, Leben umfasst ja jetzt mehr als die unmittelbare Tätigkeit, da Programme zu schreiben. Welche Formen sind das eigentlich, wenn man jetzt mit Hardinelli rangeht, die also auch in anderen Bereichen, in ganz anderen Zusammenhängen, was mit einer Keimform eines offenen neuen Gesellschaft zusammenhängt? Ich weiß, dass das nicht deine Fragestellung ist, ja, aber es ist meine. Aber deswegen ist es nochmal wichtig, dass du nochmal sagst, was meinst du damit? Es ist eine Lebensform.
Was, eine Subkultur zum Beispiel gehört da dazu? Oder einfach eine Art zum Beispiel auch eben nicht bei allem, was ich mache, immer sofort zu denken, wie kann ich daraus Geld machen oder so, sondern erstmal das zu machen, was mein Ding ist und so, solche Sachen. Aber das ist, ich würde das auch nicht jetzt so streng abgrenzen, dass es ja jetzt die freien Software-Leute gibt und die haben ihre Lebensformen und man guckt so von außen mit dem Glas drauf, was sind das dann für komische Leute? Das finde ich auch nicht. Also ich würde es halt eher so als so eine Tendenz vielleicht beschreiben. Ja.
Ich produziere keine freie Software. Ich würde trotzdem sagen, dass ich das Prinzip, das was dahinter steckt, versuche auf andere Bereiche zu übertragen. Also zum Beispiel, indem ich Kurse organisiere, das Wissen möglichst an Leute auch verteile, die es für sich brauchen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass das Gleiche da eben auch passiert über die Software. Aber was passiert da eigentlich? Das wäre meine Frage. Also dadurch, dass ich das Wissen offenlege, können das zum Beispiel Firmen oder zum Beispiel dadurch, dass die Uni nicht mehr die Aufgabe hat, das zu vermitteln, zum Beispiel als eine Bildungsinstitution, sondern ich diesen Part übernehme, zahle ich ja gleichzeitig, einerseits werden die ganzen Steuern bezahlt, das ganze Institution wird bezahlt, und ich übernehme aber diese Aufgabe, das zu organisieren, teilweise auch zu unterrichten und so weiter. Dann unterstütze ich damit nicht eher das System, wäre zum Beispiel eine Frage, also was passiert da alles? Einerseits durch Potlatch-Prinzip das Ganze zu sprengen, weil Knappheit zum Beispiel, weil es diese Knappheit nicht mehr gibt und gleichzeitig aber, dass man sich ja selbst aber nicht ausprobiert. Also solche Phänomene.
Das ist das Phänomen, das gibt kein Außen mehr. Egal was du machst, du unterstützt immer das System. Das würde ich wirklich so sagen. Also du kannst auch noch, selbst Terroristen, die halt sich selbst in die Luft sprengen oder was auch immer machen, was machen die anders als das System zu unterstützen? Es gibt keine Ausnahme, es gibt nicht, du kannst nicht irgendeinen Standpunkt einnehmen, wo du von außen drauf guckst und irgendwie dann sagst, ja, ich mache jetzt das Richtige und ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Das führt nur in Sackgassen.
Die Verhältnisse darzustellen und zu klären. Ja. Also nicht so, ich bin jetzt raus und ich bin die gute Person und die anderen sind die Bösen und der böse Kapitalist, der da in seiner Villa sitzt, das ist es ja nicht. Die Verhältnisse dazu klären. Also da gehören immer zwei oder viel mehr Dinge dazu. Also dialektisch reifen wir da nicht dabei.
Der, genau, also ich würde halt sagen, also jetzt also mit Empire gesagt, es ist, wenn sozusagen die Menge das produktive Moment ist, warum sind wir dann nicht einfach so selbstbewusst und sagen, klar, wir machen, ja, und nehmt doch alle. Ja. Und dann hat das genau nämlich, was, und wenn dann, jetzt mal um ein Beispiel zu nehmen, wenn jetzt Firmen das nehmen und für sich zum Beispiel wieder verwerten oder so, hat das jemand kürzlich auf der Liste, hat sehr schön dargelegt, meiner Meinung nach, dass selbst das wieder einen Moment hat, wo auf einmal eine andere Logik in so eine Firmenhierarchie einfließt. Ja? Weil der Programmierer, der dann in der Firma daran beteiligt ist, an so einem freien Softwareprojekt, dem kannst du nicht mehr sagen, mach mal bis dann das und das, weil der muss auf einmal sich mit Leuten koordinieren, die mit der Firma gar nichts zu tun haben. Und also arbeitet auf eine ganz andere Weise. Das heißt, diese Logik wird, das ist auch so ein bisschen so ein... ein vergiftetes Geschenk hat das jemand genannt auf der englischen Liste, dass sozusagen damit so eine andere Logik transportiert wird, selbst noch in dem Moment, wo es eigentlich sozusagen verwertet werden soll.
Ja, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, Also die Frage, wollen wir technologiezentriert diskutieren oder wollen wir zielzentriert diskutieren? ganz erheblich. Die Firma, die den Schweißdreck herstellt, ist mir jetzt Linux für mich auch keinen Wert.
Da bin ich für Linux.
Ja, mit freier Software. Was heißt das? Was hat das mit Linux zu tun?
Wir brauchen eine Software, die für bestimmte Sachen nicht einsetzbar ist, weil das irgendwie so. Wie begründest du diesen Standpunkt? Wie konstituierst du diesen Standpunkt, von dem du aus formulierst, das und das ist mit Deutsch, die uns nicht machbar? Meine These ist, dass ich nicht anders als in Bezug auf einen Transzendenten starten kann.
Geht es auch nicht. Also das ist eben bei meines Erachtens die Illusion, irgendwie zu denken, dass man durch Linux Wertediskurse und Diskurse über reale Machtkonstellationen in Konflikte starten kann.
Sag doch. Doch, also zum Beispiel das vergiftete Geschenk. Das ist ja diese Idee, man könnte das, was darüber steht, unausgesprochen mittransportieren. Allein mit Software, sei das irgendwie mit drin. Und wenn man das IBM unterschiebt, dann bringt man da was rein. Dann würde ich aber IBM irgendwann pleite gehen sehen.
Das geht doch.
Wenn das nicht passiert, glaube ich das nicht an das vergiftete Geschenk. Und ich glaube, dieser Zuschuss, der wird da auch gemacht.
Soll ich das auch irgendwie weltweit 10.000 Leute rausschmeißen? Mal als
Handhaben. Wäre das leicht? Weil ich glaube, das hat wenig damit zu tun,
wenig mit was zu tun. Vorhin hatten wir einen anderen Punkt, ich meinte, das hätte wenig miteinander zu tun. Und
meinte, ja, aber was ist dann da vergiftet?
Was transportierst du nicht? Die Frage ist, hat es überhaupt was miteinander zu tun?
Ja.
Das ist, also ich verstehe also, ich verstehe diese Herangehensweise überhaupt nicht. Ja? Weil guckt jetzt auf dieses Phänomen und sagt, was ist daran gut, was ist daran schlecht und so. Also für mich ist es mehr so ein, da gibt es halt bestimmte Widersprüche drin, ja, und das sind einfach Widersprüche, an denen ich ansetzen kann, oder von denen ich denke, dass man daran ansetzen kann. Und eben gerade daran, und das ist eben diese Denkweise, dass es keine Außen mehr gibt. Es gibt nicht
dieses Gut und Böse. Was bewirkt das, dass IBM Linux einsetzt zum Beispiel? Was bewirkt das an Veränderung? Was ist da vergiftet? Was ist das Gift?
Das Gift ist zum Beispiel, dass IBM sich ein Stück weit nach Richtlinien richten muss, die keine des Marktes sind, sondern müssen sie. Sie müssen. Sie
haben ihren Profit nicht mehr.
Wie bitte?
Ja, aber Profit ist doch nicht blöd. Ja,
aber
ich verstehe auch dieses Kriterium nicht. Zu sagen, freie Software ist nur dann gut, wenn sie den Profit schmälert.
Nein, das hat keiner gesagt.
Nein, aber was sein Ausgangspunkt war, zu sagen, es hat dann für mich keinen Wert, es ist dann neutral. Es ist dann im Zweifelsfall, wenn man sagt, es ändert nichts, kann man sagen, okay, dann brauchst du einen, wenn man mich eben selber dran programmiert, nicht zu interessieren. Das ist damit noch nicht schlecht. Es ist dann aber nicht, wie es immer durchklingt, per se positiv.
Naja, das ist ja jetzt auch nicht mehr viel mehr, als zu sagen, freie Software muss nicht per se emanzipatorisch sein, was du ja gesagt hast. Also dann
wollen wir da nicht auch nicht viel. Linux ist das Projekt, genau danach zu spüren, zu forschen, zu gucken, was sind die produktiven, emanzipatorischen
Konzepte. Ja, genau das fragen wir noch, das muss man aber benennen werden. Was ist das Gift?
Wie können wir da ankommen und zu gelten können? Dazu gehört es, darüber erstmal klar zu werden. Also sowas wie selbstbewusst werden, was wir da tun als freie Software-Bewegung. Und ich finde den Anspruch, wenn die und die und die Kriterien sozusagen jetzt von freier Software nicht erfüllt werden, dann ist das sozusagen neutral oder scheiße. Dann, der ist konstruiert. Der hat nichts mit dem Leben zu tun. Mit dem Leben hat zu tun ist, was kann man mit der freien Software machen? Welche Dynamiken sind da anders? Warum sind die anders? Und wie bringen wir die Qualitätsmomente, die wir haben wollen, zur Geltung? Unter Nutzung von freier Software. Und nicht nur freier Software als Ding, sondern als Prozess. Darauf kommt es ja vor allem.
Das ist ja sozusagen der Punkt, was kann es kreativ mit freier Software tun? Was du fragst, das ist der eine Punkt, dieses kreative Moment, ich habe hier was kann ich damit tun? Was kann ich machen? Das ist was anderes, als wenn ich mich von außen oder quasi von außen hinstelle und sage, ja, da freie Software, wie macht es das Kapital kaputt? Das ist aber eine eher destruktive, also destruktive Sichtweise, die sich überlegt, aber eine andere Sichtweise auf den Fall. Weil du sprichst der freien Software etwas zu, unter bestimmten Kriterien, die sie irgendwie zu erfüllen hat oder nicht. Aber die Sichtweise hinzugehen und zu sagen, ich habe hier ein Phänomen, irgendetwas, was ich untersuchen muss, um zu gucken, welche Möglichkeiten bietet es mir, um oder uns unsere Ziele oder unseres Lebens einfach besser zu machen.
Also ich meine, mein Plädoyer war eigentlich nur, als ich mal zu überlegen, dass es nicht nur ein Zukunftsstück, das ist die gute emanzipatorische freie Software zu tun, sondern es gibt viele verschiedene Zukunfte, die da hineinfassen, man kann sich überlegen, kann man da hin, was gibt es möglicherweise für Gefahren, die dann vereinnahmt werden kann, und dann nicht nur Worst Case Szenario und alles Mögliche. Ja, das kann man machen. Und, also das ist wichtig, dass das Gefühl nicht konzentriert, positive Begriffe im Zusammenhang der Technik immer zu erwähnen.
Also das heißt auch, deswegen habe ich von Lebensform gesprochen, nicht von Technik. Weil es eben mehr als nur von Technik.
Es geht nicht um das Lebensform, sondern eher im umfassenderen Sinne, Funktionsweise, Lebensform, anderer kultureller Zusammenhang, eine andere Idee von einer anderen Vergesellschaftung. Darum geht es mir jetzt persönlich. Eine andere Idee von einer anderen Vergesellschaftung, als die wir gängig haben. Und die Frage ist, hat freie Software was davon? Ich würde sagen, ja, ich vertrete die Keimform-These, sie hat was davon. Sie ist aber noch nicht eine freie Form, von der ich noch nicht mal im Einzelnen sagen könnte, wie sie dann aussieht. Ich habe nur Dynamiken versucht zu verstehen und sage, die will ich befördern, weil die für mich keine Keimform trägt, also die für mich nicht so richtig.
Natürlich, die Dinge sind wieder angepasst, ich würde sagen, wie hat sich gemeldet, dann würde ich die Dinge
nicht mehr. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass die IBM-Leute unglücklich sind in irgendeiner Form, dass denen die Art der Hierarchie des Ausgebeutetwerdens, ja, des Stress, des Mobbing und so weiter nicht gefällt, da gab es ja manchmal auch so einen Film, das soll jetzt ziemlich schlimm sein, dann ist doch zum Beispiel die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen, wie man in der freien Software anders miteinander umgeht, aber gleichzeitig trotzdem in alles Produkt erstellt, das kann doch ein unheimlich mobilisierendes und bestätigendes Element sein. Also kann. Es geht einfach nicht darum, zumindest von Jörg richtig, und nicht den Automatismus zu suchen, also das Rezept, was automatisch den Automatismus kaputt macht, sondern dass eben die Möglichkeiten der Leute gestärkt werden, die eher das aufdecken, was mit ihnen passiert und ihnen auch eher Mut machen, da mal was anderes zu versuchen. Also wenn man das so bescheiden sieht, warum soll das denn nicht unheimlich positive Wirkung haben? Also diese einfache Möglichkeit zu produzieren, dasselbe, was sie bei IBM unter Druck macht, also mit der Verwertung zu setzen, das ist doch ein ganz toller Impuls. Also siehst du das nicht so?
Du hast mich mit dem IBM-Beispiel falsch verstanden. Ich habe IBM erwähnt, weil die halt nur eine Firma sind, die wir so spontan einsehen. Die schaffen das zu integrieren. Die sind die Firma nutzen, die damit Profite machen.
Aber du wolltest doch sagen, dass das dann nicht automatisch zum Zusammenbruch von IBM führt. Wenn da zum Beispiel eine Software gibt, dann können wir programmieren, das kennenlernen. Das ist ja klar. Und wir müssen sich den Automatismus genau wirklich verabschieden. Und kein Form hat natürlich das Problem, dass es immer ein bisschen suggeriert ist, ein Automatismus. Der Knospen ist schon das Ergebnis. Aber wenn man es andersrum sieht, das sind eben sozusagen neue Erfahrungen, das meinst du auch in Lebensformen und so weiter. Andere Erfahrungen, die mit bestimmten anderen kollidieren und dann dazu eben führen, zu bestärken, zu sagen, ja, ich bleibe dabei, das und das gefällt mir. Ich entscheide mich in verschiedenen Alterssituationen, deren für die anderen, die Kollektiven, was weiß ich auch. Auch in der Familie, in der Freundschaft, und so, wie auch immer. Also das sind doch alles Möglichkeiten, die da eher naheliegen als in anderen. Nur nicht in den Automatismus genannt, da kommen wir nicht weiter. Echt. Also immer wieder dieser Hinweis, sag mir genau, wo der Automatismus liegt, wo der zentrale Mechanismus ist, der das System auseinandergeht. Dann glaube ich erst, dass das was ist. Das ist ganz einfach. Ja.
Also welche anziehende Kraft hat diese Lebensform sagen, für mich, der keine freie Software schreiben kann? Sind mehrere Punkte. Das erste Faszinierende ist, dass das, was die heute tun, mich, der ich das in anderen Bereichen so tue, aus partiell oder ganz als Lohnarbeit auszusteigen zugunsten nützlicher Dinge, die ich mache, von der Produktionsarbeit bis zu kritischer Theorie, mit ziemlicher Isoliertheit im Verhältnis zu vielen meiner früheren Bekannten, die in meinem Alter finanziell durchaus abgesichert, weil sie Frauen haben, die meinetwegen Lehrerinnen sind, aber sich genau das nicht wagen, sondern ihre Existenzbedingungen nur berechtigt sehen, wenn sie irgendwo eine Lohnarbeit machen. Idiotischste Dinge. So. Da sind die Leute der freien Software, die sagen, die haben so eine Fragestellung, ernsthaft sagen, wie weit beschränke ich meinen Anteil in Lohnarbeit, 2 Tage oder so oder so oder so, oder habe ich, sichere ich mir irgendeine Alimentierung und tue das, was mir sagen, ein wesentliches Bedürfnis ist, mit anderen zusammen. Ja, also nicht nur isoliert, wie ein grünen Briefmarkt, sondern ist auch nicht so isoliert. Das finde ich schon mal als eine solche Mentalität, wenn die um sich greift, wird es ungeheuer schwierig, Leute diesem Prinzip, ich muss mich rechnen, als völliger Lebensentwurf zu unterwerfen. Das ist die eine Sache. Aber auch auf diesem anderen Gebiet, die Fragen, die du schon berechtigt aufwirfst, wie sieht es denn aus? Wird das nicht zur Verwertung von anderen genutzt, meinetwegen? Ne? Sie kriegen das kostenlos und IBM nutzt das, um seine Produkte vielleicht mit einem extra Profit dazu verkaufen. Also selbst auch auf diesem Gebiet, da werden wir vielleicht manche nicht folgen, aber sage ich, hat das nicht was höchst Emanzipatorisches? Hier wird ein Produkt hergestellt, eine nützliche Sache, verwendbar für alles Mögliche, unter anderem für uns Zugang zu Kultur, wo wir sonst welche Zeitschriften etwas kaufen müssten, eine nützliche Sache zur freien Verfügung für alle. Genau diese Punkte, wenn ich diese Punkte nutzen will als Nutzer, brauche ich für diese Nutzung keine Lohnarbeit zu machen. Ich muss nicht diesen Anteil, ich muss mich in diesen einen Punkt, das ist natürlich nicht mein ganzes Leben, sondern nur dieser eine Punkt, nicht dieser Sache zu unterwerfen. Wenn man sich mal jetzt im Extrem vorstellen könnte, alle immaterielle Arbeit, die in Produkten drinsteckt, lässt sich vom Prinzip her in freier Software machen. Denke ich mal, ne? Oscar und andere Dinge. Wenn man jetzt mal ganz traditionell auf Marx zurückgreift, ist das natürlich eine Entwertung. Davor hat ja Microsoft Angst. Wenn das um sich greift, könnte sein, er bricht zusammen. Aber nicht bloß er, sondern es ist die Tätigkeit zur Herstellung nützlicher Produkte nicht als Ware, ist natürlich nicht wertschöpfend. Wenn ich das nächste Mal in 5 Jahren, wenn unsere Bäume großgewachsen sind, die Äpfel mitbringe, ne, brauchen wir für diesen Teil, ob wir das mit Spenden oder sonst was machen, nicht Lohn zu arbeiten. Damit kippe ich nicht die Gesellschaft um. Aber wenn sich das als Prinzip in vielen Bereichen sondern durch, als Lebensform, als Tätigkeitsform durch, immer stärker entwickelt, ist da ein ganz anderer Widerspruch aufgerissen, ich will mal so sagen, als in den traditionellen Vorstellungen von Klassenkampf. So, und darin, also vieles andere noch, aber darin ist also für mich dieser emanzipatorische Effekt.
Wer möchte das? Also, ich will mal einen großen Beitrag über Kantons anhören, wenn du noch sagen wolltest. Wenn du
also, das stimme ich voll zu, so wie du das gesagt hast, aber das zeigt doch genau, dass man dieses Ziel, worin die Emanzipation liegen soll, was überhaupt passiert, sondern das erstmal klar haben muss. Ich glaube, wir haben jetzt die ganze Zeit ein Missverständnis einfach darüber gehabt, dass wir nicht so ganz wissen, ob diese Ziele schon, wir uns darüber einig sind, dass überhaupt die Emanzipation nicht lohnt zu arbeiten, dass es überhaupt wünschenswerte Ziele sind. Und ich unterstelle, dass mindestens die Hälfte der Leute, mehr, die sich mit freier Software beschäftigen, denen das entweder scheißegal ist oder sie sogar sagen, ich habe kein Problem mit dem Kapitalismus. Dann stellt sich natürlich die Frage völlig anders. Ja, wenn jemand sagt, Emanzipation ist für mich kein Ziel, dann
aber
ist
sie tun's. Die Frage. Sie tun es aber.
Aber in der Praxis ist so.
Sie tun es.
Darauf kommt es an. Völlig egal, ob sie den Kapitalismus scheiße oder gut finden. Wenn sie in ihrer Praxis ganz praktisch sagen, ich kriege was für Waffe und ich nutze das, um freie Software zu machen, weil ich bin von meinen Eltern.
Das ist aber viel zu optimistisch, weil einfach diese Möglichkeit, das ist so ein Markenbereich, das heißt doch nur, dass du das mitbetrachten musst, wer kriegt Waffe, immer weniger. Und das heißt, eine elitäre Position im Grunde ist da zu sein.
Das würde ich auch unterbrechen, und ich bin auch unterbrochen, hast du mich jetzt. Ich finde es völlig kontraproduktiv, völlig ungünstig zu sagen, wir müssen uns erst über die Ziele klar sein und dann dürfen wir sozusagen emanzipatorisch tätig werden. Wir müssen erst.
Ich sage nicht, dass es die Reihenfolge ist, gleichzeitig, das ist auch dialektisch.
Auch gleichzeitig nehme ich ab. Alle diese Bedingungen finde ich kontraproduktiv, weil die uns vom Handeln abhalten. Es ist ja auch umgekehrt gewesen. Freie Software hat praktisch stattgefunden. Und dann haben wir angefangen zu gucken, was passiert da überhaupt.
was ist da denn für eine neue Dynamik drin? Ökonomisch ist ja sozusagen ein Reflex auf die freie Softwareumgebung. Wir haben sozusagen danach darüber nachgedacht, als es schon lange in der Praxis war, und zwar eine sehr vielfältige Praxis, mit diesem und jenem, und einige finden nur noch nicht gut, und viele finden sie schlecht, oder umgekehrt. So. Wenn wir, was weiß ich, gesagt haben, naja, das war schon von Anfang an überhaupt kein Thema, Emanzipation, dann hätte man die freie Software einstellen. Das finde ich, so kann man das nicht machen.
Was man da sagen, aber könnte es ja jetzt noch kurz antworten.
Direkt dazu, aber ich finde tatsächlich auch die Fragestellung einstellt. Das ist so ein bisschen, ja, das steckt immer so ein bisschen hinter, führt es also sofort zu dieser besseren Gesellschaft. Und ich denke eben das, was du vorhin beschrieben hast, mit vielen kleinen Schritten und mit kleinen. Das trifft ja nicht nur auf freie Software zu, sondern auch zum Beispiel diese ganze gemeinnützige Arbeit. Ja, also Bürger, was weiß ich, Nachbarschaftsinitiativen, Leute, die gegenseitig irgendwie, was weiß ich, Altenpflege betreiben oder. Da könnte ich jetzt immer sagen, ja, aber das ist doch irgendwie auch alles hintenrum systemstärken. Ich mag
vor. Direkt vorne, es wird gefordert, es wird vom Staat gefordert.
Ja, aber ist es deswegen gleich ideologisch abzulehnen? Das verstehe ich
nicht. Es kommt immer, wenn du zum Staat stehst und deshalb muss man darüber sprechen. Kann man das nicht ignorieren? Wenn du sagst, Staat ist geil, dann natürlich nicht. Wenn du sagst, Staat ist scheiße, dann schon. Das kann man nicht ignorieren.
Aber du willst, dass es der Staat bezahlt.
Es geht darum, Gesellschaftungen aufheben. Dazu ist das Recht nicht da. Das Recht hat eine Funktion.
die Verwertungslogik und die gesamte gesellschaftliche Funktion sozusagen packt es nicht. Das heißt, wir können nicht eine Form, nämlich die Rechtsform, versuchen zu nehmen, um sozusagen die Form, nämlich die Rechtsform, mit den anderen Formen der Geldform, der Wertform usw. aufzulösen. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch, den kriegen wir so nicht gelöst. Und deswegen bringt es aus meiner Sicht nicht, an so eine Lizenz so eine Anforderung zu stellen, sondern eher dann an eine Praxis, die dann natürlich nicht nur bei Software sein kann, sondern eine allgemeine, eine andere Form der Gesellschaft.
Ich fand das ja gestern in dem Einleitungsvortrag irgendwie nicht so günstig, dass diese Keimformdiskussion da weggefallen ist. Und zwar aus dem Grund, ich meine, es fiel, du hast vorhin das Wort optimistisch mal benutzt. Ne? Eigentlich bin ich ja hier, um zu wissen, ob diese Diskussion, die Arbeit, die ihr macht, und die Diskussion, die wir führen, anders ist, auch optimistisch zu sein. Und zwar, wie ich sagte, auf der systemablehnenden Seite gibt es eine Menge Theoretiker, die schlussfolgern können, dass das alles zusammenbricht. Ne? Also die technologische Entwicklung, Rationalisierung führt dazu, dass immer mehr Leute arbeitslos werden. Das System kann das in der Zeit kaschieren, aber nicht reparieren. Die sozialen Systeme werden zusammenbrechen und da aus Armut und nicht unbedingt Produktivität, also revolutionäre Produktivität entsteht, wird das also auch alles zusammenbrechen. Diese Theorien gibt es ja und sind ja nicht unbedingt dazu geeignet, optimistisch zu stimmen. Jetzt haben wir zumindest haben wir eine Reihe von Leuten, die, also die einen leben noch 50, 60, 70 Jahre, andere haben Kinder und Enkel. Und dann überlegst du ja nun wirklich, einerseits hast du so ein Bild vor Augen, dass das ja auch logisch ist, dass die Dinge zusammenbrechen und diese Entwicklung jetzt in Argentinien, in Venezuela, in Kolumbien, sind ja nun auch deutliche Zeichen, wo du sagst, okay, es hat uns ja noch nicht erwischt, aber die erwischt es ja nun knüppeldick und ohne, dass die jetzt einen Ausweg sehen, jetzt im großen Bundesland, wo sie 20 da auftun. Aber dass du, auf der anderen Seite lebst du so, als würde das ewig so weitergehen. Also du schützt nicht jeden Tag Asche über den Haupt oder sammelst auch nicht ständig Waffen, weiß auch nicht genau für wen. Aber die Frage ist ja jetzt, um das nochmal zu der Keimform zu kommen. Ne? Entstehen hier Dinge, die in gewisser Weise wirklich, für mich ist es so, ne? Emanzipatorische Potenziale jetzt wieder bestimmten Leuten freisetzen, die, ich will nicht direkt sagen, systemsprengenden Inhalt haben, aber die Inhalte haben, die dieses System, ich sage es mal, in Frage stellen können, unterwandern können, die gedankliche und reale und Lebensperspektiven auszeichnen, die das hier, die Alternativen wachsen lassen können. Und da diese Keimform, ne, das war ja, ich meine, ich denke, von den Keimen gehen ja nun die große Mehrheit der Keime, die runterfahren, gehen kaputt. Ne? Dann gibt man Keime, die nimmt man auf und pflegt man. Ne? Und von den Keimen, die man pflegt, wer das macht, gehen ja auch nun sehr viele kaputt. Und unsere sozialistischen Theorien waren ja viel mehr als Keime schon. Das war ja eine Weltmächte, die mit diesen Theorien eingegangen sind, mit den Hoffnungen, die man hatte. So. Und das ist jetzt für mich die Frage, ne? Ist in dem, was wir hier machen, was wir diskutieren, und in dem auf dem Hintergrund, was wir reden, was die beschreiben, ne? Entsteht jetzt da was, was man pflegen kann? Wie pflegt man es, indem diese Leute, die hier sind, ne? Wir tragen es nach Köln, da wird ja jetzt da, Leute von Köln, die wo die Leute erwarten, dass wir das, was hier passiert, erläutern. Und die sind dann wieder in der Gewerkschaft, wie in anderen Bewegungen, Stadtteilen, so. Ne? Und das war hier jetzt, sind hier Keime dieser Bewegung entstanden, die sich lohnen zu pflegen, die emanzipatorische Inhalte haben, die in diese, ich sag jetzt mal, in diese Solidarbewegung reingetragen werden können oder die in Verbindung jetzt, die wir nach Venezuela haben, die jetzt da weitergetragen werden. Also berechtigt das zum Optimistischen. Der Stefan Merten hat gestern gesagt, er wäre von Grund aus ein optimistischer Mensch. Und da hat ein anderer gesagt, das macht mir so sympathisch. Diese Bewegung hat mir so diesen optimistischen Eindruck gemacht, darum macht es. War sie mir sehr sympathisch. Und so ein bisschen hat das jetzt eine Tendenz, dass ich kenne mich da nicht, dass es zerredet wird. Aber dieser Verbindung von Multitude, von der Empire-Diskussion zu dem, was wir da machen, können wir das nicht noch mal ein bisschen mehr erläutern, wo ihr denkt, wo da die Multitude da, oder die Menge dabei ist, sich auszuarbeiten, zu sich zu finden. Also wenn dieser Gedanke noch, den ihr ja schon vielleicht länger diskutiert habt, wäre noch ein bisschen geläufig gemacht werden könnte, könnte der Schluss ja mehr erreichen, dass ich das Buch ja lese und mir
das auch diskutiere. Ich wollte sagen, er ist genau, glaube ich, der richtige Mensch, Uli, der mich auch gerade daran erinnert hat, dass er auch noch ein Wort nachhalten wollte. Insofern würde ich sagen, wir gucken jetzt noch, wer sich schon gemeldet hatte. Ja, du hattest dich mal gemeldet, was
nee, ich wollte nicht.
Dann wir beide. Experience noch und dann würde ich sagen, schalten wir einfach zu der nächsten großen Pause und gehen wieder ganz vorne. Ne? Also, wo wollen wir uns?
Also, ich wollte zu deinem Kommentar sagen, dass das gerade der Rücken jetzt noch keine Möglichkeit gibt, weil die sind ja nicht direkt, die sind ja gut, die sind nicht so angelegt, ja, dass man einfach die Möglichkeit der auch laufen kann. So, ja, das muss man diskutieren, ich meine, das ist ja auch eine Sache, mit der ich mich schon länger beschäftigt wird, im Bereich Stiftung, Modellstiftung. Ja, oder nimmt man das Mietshaus für die Knappe zum Beispiel? Ja. Das funktioniert halt in der Zivilisation. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel, dass man wieder den Land oder die Form ziemlich kreativ Dinge veranstalten kann. Oder auch hier die Stiftung unterteilen in Welten. Wobei ich mir generell auch natürlich auch bei dem Thema Stiftung frage, ist das nicht eigentlich ein das gar nicht unser ist. Also das ist ein ziemlich ambivalentes Schritt, da würde ich nicht wirklich einen Schritt machen. Das ist schon, das ist ein Wahnsinn. Hier, wir haben diese Rechtsformen, diese Dinge, keine dafür Neues gibt, wo man einfach kommen muss, was wir daraus entwickeln. Wobei Selbstverwaltung des hohen Einsatzes für die Institution, das ist ja nicht der große politische Beruf, aber das ist für mich vielleicht etwas, was mit aufweisen kann.
Ich wollte nur wissen, was für unsere Eintrittskarten waren, oder den Aufnahmeprüfung zu mitmachen. Also das ist wirklich immer ein Riesenproblem. Ja, also ich möchte ein kleines Beispiel, war gestern eine Ausstellung, fünf Künstler aus Frankfurt haben einen Aufruf gemacht, man möchte doch mal selbstbeauftragtes Gestalten von Gesellschaft sozusagen melden, ob man das schon mal versucht hat, und war keiner Preis, was das ist, aber mit mich. Da haben sich zwar über 400 Leute gemeldet, aber auch Bochum, was weiß ich, sogar international, ich war gestern in der neuen Gesellschaft für Bildung und Kunst die Ausstellung, 400 Leute, total interessante Aktionen gegeben haben. Ja? Einmal der andere hat, ich will das mit den meisten erzählen, ich will das der Kultur und der Kultur. Ich will ja nur eins sagen, das ist, also mich hat es unheimlich beschädigt, ja, zu sehen, wenn man mal weggeht von dieser Erwartung, dass wieder, wenn man sagt, die Native Speaker der Revolution sozusagen nur die Ausbildung haben, was wirklich dann revolutionär auf der Ausstellung ist, sondern wenn man einfach sagt, gucken wir doch, vertrauen wir doch, wie viel im Kultur bei den Leuten sind, wie viel tatsächlich. Auch in unserer scheinbar politischen Zeit tatsächlich da laufen Ideen und so. Natürlich ist manchmal ein bisschen albern und manche Sprache merkwürdig und so, aber unheimlich viele super tolle Sachen da. Und das, ich wollte das nur noch kurz sagen, also da einfach ein bisschen mehr hinzukommen, ohne diese Einrichtung, dann hast du auch genau, wenn es das wirklich antikapitalistisch ist, dann bereit sind, wenn die das da vorgesetzt hätten, das würden sie ja nur einreichen, die antikapitalistisch ist, wäre wahrscheinlich auch keiner. Also ist das gerade nicht ganz wichtig.
So, ich muss jetzt ein bisschen mit der Zeit haushalten, kann ich aber auch, weil etliche Dinge, die ich hier drin habe, in der Diskussion schon eine Rolle gespielt haben. Der Diskussionskreis, in dem ich da engagiert bin, Wege aus dem Kapitalismus, hat also genau mit dieser Absicht, Wege aus dem Kapitalismus zu suchen, Empire gelesen, haben auch eine Veranstaltung dazu gemacht. Ich muss dazu sagen, ich kann es nicht so, wie beispielsweise der Stefan das gemacht hat, die innere Logik dieses Empire, sag mal so, zu erfassen und auch darzulegen. Ich gehe da vielleicht nicht ganz akademisch sauber einfach so ran, dass ich also solche Dinge wie auch Kurz und andere sozusagen lese und Gedanken in meiner Interpretation, die ich darin finde, sozusagen in meine Fragestellung und in andere Voraussetzungen, sagen wir, als bei Hart und Negri einbaue, um also zu sehen, bringt das was für unsere Frage. Was ich hier vortrage, ist auch nicht so, dass da also irgendwie Einigkeit in unserer Gruppe herrschen würde. Das wäre also eine höchst traurige Angelegenheit. Einiges von den Punkten lasse ich weg. Können wir dann sehen an den Stellen. Aber ein paar Gedanken von Empire will ich nochmal verweisen, weil die eben für meine Überlegungen zentral sind.
dass das Empire die Individuen nicht mehr mit lokalen Vermittlungen eines Universellen konfrontiert, sondern mit einem konkreten Universellen, könnte Annette mit Hegel sicher viel dazu sagen. Wer in den alten Denkkategorien, berechtigten Denkkategorien, sagen wir von allgemein, besonderen und einzelnen denkt, etwa so in dem Sinne von Mengentheorie, was nicht Hegel wäre, aber so ist es in NL oft angekommen, der wird das nicht verstehen können, was bei Hart und Negri für mich so anziehend ist, war immer schon Gegenstand hier, dass in den Lebensprozessen dieser Einzelheit, der Multitude, diesen Einzelnen, sozusagen sie nicht nur, nicht mehr in dem Maße vermittelt wie früher, also über sagen wir Klassenstrukturen und andere Dinge mit dem Ganzen des Kapitalismus konfrontiert sind, sondern sie haben es in jeder einzelnen Situation sofort als Ganzes. Logisch ist demzufolge die nächste Behauptung, die sie aufstellen, über das Verschwinden Unterscheidung zwischen ökonomischen und politischen Sphären haben wir zumindest ansatzweise hier sozusagen schon gesprochen. Das hängt mit der Biomacht sozusagen zusammen. Ein Satz ist, die Lebensform war auch schon Gegenstand. In meiner Interpretation muss ich dazu sagen, denke mir aber, dass ich da schon auf dem Empire gerecht werde, ist durch die Absorption, die Sie an anderer Stelle schreiben, des, ich setze in Klammern, das schreiben Sie nicht so, wertrelevanten Lebens durch individuelle Selbstkontrolle, das bringt es mit sich, dass jede unmittelbare Lebensregung zur Begründung einer solchen Praxis werden kann, die eine Keimform der Aufhebung von Wertgesellschaft ist. Und da vermeide ich also diesen Begriff Revolution nicht, sondern ich meine, es ist die Keimform einer anderen Gesellschaft, demzufolge geht es ja schon um nichts weniger als um eine Umwälzung, sagen, der ganzen Lebens- und Arbeitsweise. Was damit gemeint ist, hat zum Teil Stefan schon gesagt, es wird aber dann deutlicher in dem, was noch kommt. Das möchte ich jetzt nicht interpretieren, ich überspringe das einfach aus Zeitgründen, weil mir klar ist, dass das natürlich hier eine ganz massive Diskussion für sich genommen schon mit sich bringen würde. Ich sage das nur deshalb erst aufgrund der Tatsache, die mir also ziemlich viel Widerspruch und Mühe bereitet hat, dass ich also in diesen Strukturen, wie früher ich glaubte, Aufhebung von Kapitalismus nicht mehr denken kann. Nur deshalb bin ich überhaupt offen geworden gegenüber also solchen Gedanken, wie ich also da in Empire finde. Na. Hier haben wir auch schon teilweise drüber geredet, hatte ich vorhin gesagt, nicht warenförmige Herstellung nützlicher Produkte, Lebensform haben wir vorhin dargestellt. Um, sag mal, ein mögliches Missverständnis zu vermeiden, ich bin also ein ausgesprochen großer Marx-Fan, heute vielleicht noch mehr als je zuvor, muss dann aber sozusagen auch ziemlich in einer Weise mit Marx umgehen, für die ich mich früher heftig kritisiert hätte. Wenn ich Überlegungen von Marx bezüglich Kapitalismus und bezüglich einer neuen Gesellschaftsformation in Bezug auf heutige Fragen aufgreife, würde ich mal vermuten, dass Marx selbst, wie er das in seinem Leben ja auch mehrfach gemacht hat, viele Dinge nochmal neu anfangen würde. Also in dem Sinn kann ich das mit, was ich sage, durchaus mit Marx begründen und stehen, wobei ich also da ganz wesentliche Aussage von Marx dann auch aufheben würde. Worauf sich hier Negri und Hart beziehen, das würde ich halt auch unterschreiben. Und Sie meinen hier schon als Revolutionstheorie genau der Punkt, dass also eine Klasse die politische Macht erobert und mithilfe dieser Diktatur oder wie auch immer dann die ganze Gesellschaft umbaut. Das glauben Sie nicht und ich glaube das auch nicht mehr. So, jetzt zu dieser Geschichte, wo ich also sage, solche Elemente finde ich in der Praxis freier Softwareherstellung. Es ist klar, hier
Sie kann nur deswegen stattfinden, weil die Tätigkeit selbst für die Leute, die es tun, das entscheidende Bedürfnis ist. Es gibt kein anderes, weswegen sie das tun. Für sie selbst. Das Produkt, was sie herstellen, entbindet, wie ich vorhin schon sagte, zumindest zum Teil andere Menschen, die das nutzen, von Lohnarbeit. Sie müssen dafür nicht Lohn arbeiten, um sich das leisten zu können. Das heißt also, sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten dieser Software, die Nutzer dieser Software, verfolgen mit oder müssen nicht äußeren Zwecken dienen, um diese Sache nutzen zu können. Ansonsten, wenn ich mir was kaufen will, muss ich vorher Lohn arbeiten oder auf eine andere Weise vom funktionierenden Kapitalismus mein Geld kriegen, um mir also meine Bedürfnisse befriedigen zu können. Das ist hier in Bezug auf diese freie Software nicht der Fall. Das heißt also, Produzenten und Konsumenten, Nutzer treten sich in dem Fall als Menschen gegenüber, was für Marx eine Bestimmung sozusagen einer kommunistischen Gesellschaft ist. Wenn wir annehmen könnten, dass eine solche Ökonomie die materielle Grundlage der gesamten menschlichen Reproduktion sein könnte, oder ich will mal so sagen, nur eine solche Ökonomie, wenn sie die Grundlage ist, macht also allgemein menschliche Emanzipation denkbar. Also die Loslösung von allen Mächten, entfremdeten Mächten, die mich zu Dingen zwingen, wie also gestern der Stefan sagte, wo ich also nicht verantwortungsvoll in Bezug auf mich, die anderen Sachen handeln kann. Das würde ich als allgemein menschliche Emanzipation, solche Verhältnisse, wo das der Fall ist, bezeichnen. Und eine solche Ökonomie, die mindestens diesen drei Kriterien, Tätigkeit, Produkt, keine äußeren Zwecke, gerecht wird, die kann die materielle Grundlage, die Lebensform einer solchen Gesellschaft sein. Nun ist es so, dass in einer solchen Ökonomie des Schenkens und Nehmens, dass eine solche Ökonomie es eigentlich in der ganzen menschlichen Geschichte immer gegeben hat. Also eine vollständig durchgeführte Kapitalisierung des ganzen Lebens ist das Ende einer Gesellschaft. Ein Kind rechnet sich nicht. Liebe rechnet sich nicht. Eben, es ist angenehm, aber die Tendenz geht ja nur gerade dahin, alle Bedürfnisse der Reproduktion des menschlichen Lebens zu kapitalisieren. Ich kaufe mir also Leistungen, die durch die ganze Geschichte hindurch in relativ autonomen Familienstrukturen die Reproduktion menschlichen Lebens sicherten. Es ist klar, dass diese Strukturen immer natürlich in die jeweilige Gesellschaft eingebunden waren und immer deren Charakter unterworfen waren. Also die Struktur, sagen wir mal, der mittelalterlichen, des mittelalterlichen Bauernhofes und den Strukturen, die dazwischen den Menschen existierten und die einer bürgerlichen Kleinfamilie, ob proletarisch oder nicht, die sind natürlich von der jeweiligen Gesellschaft massiv dominiert worden, haben einen anderen Charakter, aber zugleich unter diesem Vorbehalt treten sich doch die Akteure in diesen Strukturen als Menschen und nicht vorrangig als Charaktermasken gegenüber. Also das Verhältnis Unternehmer und Lohnarbeiter ist nicht das der Beziehung, der menschlichen Beziehung in einer Familie. Es herrscht in diesem Sinne darin schon eine Ökonomie des Schenkens und Nehmens. Aber es ist eine solche Struktur, eine solche Ökonomie in diesem untergeordneten Bereich war immer eine Existenzbedingung menschlicher Gesellschaft. Aber sie war nie gesellschaftsdominierend. Nun hat es in der Geschichte immer wieder Versuche gegeben, also solche unmittelbar menschlichen Beziehungen doch gesellschaftsdominierend werden zu lassen. Allerdings waren sie immer gezwungen auf sozusagen abstrakte äußere Prinzipien sich zu beziehen, also wie auf das Urchristentum und andere Dinge. Ich nenne hier wieder Täufer Hutterer. Der Versuch, die gesamte Gesellschaft so zu gestalten, ist immer gescheitert. sofern solche Dinge durch solche Lebensformen durch die Jahrhunderte kamen, am Beispiel der Butterer, die es ja heute noch gibt, ging das nur um den Preis sozusagen einer Abgeschlossenheit, in vieler Hinsicht um den Preis von Askese. Also sie haben nie, sind nie geschichtsdominierend, gesellschaftsdominierend geworden. Klassenkämpfe, Klassenspaltung blieben im Unterschied dazu die Triebkräfte zivilisatorischer Entwicklung, weil ich zivilisatorisch immer in der Widersprüchlichkeit meine. Wenn ich also sage, Ökonomie, aber ich möchte das trotzdem, dass man es im Kopf sozusagen behält, weil unter bestimmten Bedingungen, meine ich, nämlich durchaus heute oder zukünftig möglichen Bedingungen, können solche vormoderne oder vorkapitalistische Strukturen der Ökonomie des Schenkens und Nehmens eine ganz andere Rolle bekommen. Wie gesagt, ich hatte schon gemeint, also die materielle Grundlage einer Gesellschaft allgemeinmenschlicher Emanzipation, ich möchte nach wie vor sozusagen kommunistisch nennen, hat als Voraussetzung, dass eine solche Ökonomie des Schenkens und Nehmens bestimmt ist. Das gehe ich mit Marx, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Das charakterisiert das, das setzt eine solche Ökonomie voraus. Und die Frage ist ja, jetzt eben nicht angeregt durch freie Software, ob eine solche Ökonomie und eine solche Lebensform die Gesellschaft materiell von heute aus gesehen tatsächlich tragen könnte und kulturell Sachen formieren könnte. Das ist ja eigentlich das Thema, was wir vorhin die ganze Zeit hatten. Ich habe hier ein paar Punkte aufgeführt, von denen ich also meine, dass in der insbesondere in der kapitalistischen Produktionsweise, die Voraussetzungen dafür durchaus im Entstehen sind, dass eine solche Ökonomie möglich ist. Ich könnte das jetzt im Einzelnen erläutern, vielleicht machen wir das, wenn es notwendig ist, dann in der Diskussion. Ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich die drastisch reduzierte notwendige Arbeitszeit, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Wer mit dem Blick auf heutige Verhältnisse mal die Marxischen Grundrisse Sachen zur Hand nimmt und auf diesen Punkt dort kommt, wo er sagt, wenn das erreicht ist, bricht eine auf Wert gegründete Gesellschaft zusammen und sagt, was sind die Punkte, wenn das erreicht ist, formuliert er ja sehr abstrakt, also die Dinge, die in Richtung Automatisation heraustreten des unmittelbaren Produzenten, in die unmittelbare Eingebundenheit des Fertigungsprozesses. Ein absolutes Symbol dafür wäre der Arbeiter in der tayloristischen Fließbandarbeit. Wenn das sozusagen aufgehoben wird und die materielle Produktion, der Reichtum, materielle Reichtum, auch geistiger Reichtum, nicht mehr gemessen werden kann an der Summe der verausgabten Arbeitszeit, was der Maßstab natürlich für Wertproduktion ist, sondern gemessen werden wird und muss sozusagen an der Qualität der Individuen, an ihrer Fähigkeit zu sozialer Kooperation, soziale Kompetenz, also Kriterien, die der Kapitalismus versucht auszunutzen in seinem Sinne. Wenn diese Punkte erreicht sind, dann funktioniert es jetzt nach Marx mit der gestaltenden, zusammenhaltenden Fähigkeit von Wertproduktion nicht mehr. Dann ist allerdings auch der Punkt erreicht, wo Kapital seine zivilisatorische Potenz vollkommen verloren hat. Es ist genau der Punkt, wo der Menschheitstraum, der ja sozusagen immer da war, mit wenig Arbeit sozusagen sich reiche Bedürfnisse zu befriedigen, wo also es hat ja sozusagen Geschichte gemacht, diese Mentalität sozusagen auf lutherische und andere Weise den Mönchen auszuprügeln und das Ideal daran zu sehen, mein ganzes Leben soll Arbeit sein oder in dem schönen Plakat, was wir jetzt immer hören, sehen könnten, Arbeit soll das Land regieren. Diese Geschichte verliert sozusagen ihre Basis, weil es ohnehin ja gar nicht mehr möglich ist und notwendig ist. Diese alte Arbeitsmoral ist zwar weiterhin verbreitet, aber es gibt marginal, insbesondere natürlich unter Jüngeren, aber auch unter vielen, die also rausgedrängt sind, sowieso aus Arbeit, das Drängen nach anderen Lebensformen. So, das sind so ein paar Punkte, wo ich also sage, die ich als Ursachen oder als Indizien Sachen dafür werte, zu sagen, es wäre eine Ökonomie möglich, die nicht durch die Peitsche sozusagen des ökonomischen Zwangs für den Einzelnen vorangetrieben oder überhaupt erhalten werden müsste. Und genau freie Softwareproduktion, aber ich kann es auf andere Dinge auch beziehen, der Lebensweise, die ich zum Teil selbst führe, die bestätigt das auch. Nochmal zu Sachen der freien Software. Das bürgerliche Rechtsprinzip des äquivalenten Austauschs ist ausgehebelt. Völlig klar, das spielt da überhaupt keine Rolle. Und das ist eine solche, wer sich das annimmt als eine mögliche Lebensform, die nicht nur in der unmittelbaren Familie eine Rolle spielen kann, sondern weit darüber hinaus, der hat natürlich geistige Voraussetzungen, um sich überhaupt eine andere Gesellschaft denken zu können und sich in anderen Formen überhaupt wohlfühlen zu können. Die Tatsache, dass also hier nicht wertförmige, nützliche Produkte hergestellt werden, die andere Menschen einfach nehmen können, entbinden sie genau in diesem Teil Sachen der Notwendigkeit zu eigener Lohnarbeit oder anderen Formen der Aneignung von Wert, von Geld. Und das würde ich einfach als einen ganz wesentlichen Punkt ansehen, wo zu fragen ist, wo und wie geschieht das woanders auch noch, auch außerhalb halt von Familienstrukturen. Es gibt da also sehr überraschende, für mich überraschende Entwicklungen, unter anderem ein Tauschring in Pankow-Buch, wo ich die Leute gefragt habe, ihr habt derartige Disproportionen, die einen machen ständig was, die anderen gar nicht, wie geht ihr damit um? Da haben die gesagt, nach einem Vierteljahr setzen wir alles auf Null. Und ich habe gesagt, ja, wieso? Ja, sagt er, irgendwie ist uns klar geworden, unser Bedürfnis ist überhaupt nicht der äquivalente Austausch, gibst du mir, gebe ich dir, sondern das Bedürfnis der meisten Leute, sind dort vorrangig Intellektuelle, muss ich mal sagen, die das machen, ist einfach sich in Dingen zu bestätigen und entsprechend soziale Anerkennung, sozialen Kontakt zu haben, die sie immer schon mal machen wollten. Zwei Professoren sind die größten Obstbaumbeschneider, die wollten das in ihrem Leben immer machen. Jetzt finden sie endlich jemanden, der das nutzen will. Andere wollen immer schon in Gemeinschaft ins Theater gehen und finden also jetzt Leute, die genau das nutzen wollen. Und die rechnen sich nicht gegenseitig auf. Eine voll durchgeführte Tauschring mit gegenseitigem Aufrechnen ist natürlich wertförmig, ist völlig klar. Da passiert genau was anderes. Und klar, die Voraussetzung ist, wer den Einwand macht, hat natürlich recht, die Voraussetzung ist, dass die Leute auf andere Weise ihre Existenz in diesem Kapitalismus sichern. Aber diese Möglichkeit, es genauso zu tun, wie diese Leute machen, haben wirklich sehr, sehr viele. Natürlich vor allen Dingen auch Arbeitslose. Hier ist also eine andere Logik als die G' gesetzt, sozusagen eine Logik des Lebens. Gerade die darauf verweisen, was in unseren Diskussionen immer wieder kam, die sagen, ihr werdet ja alimentiert und ihr behauptet, oder manche von euch behaupten, das ist eine Keimform von was Neuem, aber das setzt ja den funktionierenden Kapitalismus voraus. Die haben natürlich völlig recht, aber Fakt ist damit nur, dass erstmal die Leute, die darin engagiert sind, sich das ja völlig bewusst sind, dass hier ein Widerspruch in den Individuen existiert, der natürlich, was ich in Familie, nicht wissen, wovon ich da rede, halt auch ausgetragen wird. Ja, also wenn meine Frau das nicht akzeptiert, dass ich also meinem Hobby hier sozusagen nachgehe und wenn das nicht in gewissem Sinne auch in ihrem Interesse wäre, würde sie das Äquivalenzding aufmachen und sagte, also ich schleppe das Geld ran. Tut sie sozusagen nicht, was eine erhebliche geistige, moralische oder erheblichen Belastung ausgesetzt ist, was sozusagen von außen natürlich auch kommt, was allerdings bei uns geht, weil wir in einer größeren Gemeinschaft existieren, wo es eine ganze Reihe von Leuten so machen. In der Regel betrifft es die Männer, die das Geld nicht ranbringen, sondern die, und Frauen sind da wahrscheinlich doch toleranter zum, na gut, ich will das jetzt nicht weiter ausführen. So, was sich hier so Sachen in freier Software und vergleichbaren Sachen, sagen wir, abspielt, ist sozusagen nicht, am Anfang steht nicht der Protest gegen die kapitalistische Gesellschaft. Ja? Also die Einsicht, theoretisch oder wieder, wie auch immer gewonnen, ich muss die ganze Gesellschaft stürzen, um mich als Mensch so Sachen zu behaupten, das steht überhaupt nicht am Anfang. Und von, wenn man aber so rangehen würde, und ich bin ja in der Vergangenheit auch so rangegangen, dann waren natürlich Formen, Familienformen, andere Formen der unmittelbaren sag mal, Ökonomie des Gebens und Nehmens, waren für mich doch immer irgendwie auch Überbleibsel der Vergangenheit. Und der Versuch, sowas zu bewahren, war für mich und für viele ist es heute noch nur ein nostalgischer Protest, vormoderne Strukturen zu erhalten. Nostalgisch in dem Sinn, dass man sich an vormoderne Strukturen eben geklammert hat. Die alte Familienstruktur sozusagen zu erhalten, könnte ich jetzt Geschichten erzählen, die Generation sozusagen meiner Eltern, für die wäre das undenkbar, dass da lauter Leute, also die haben es als eine Möglichkeit gesehen, ihre Existenz sozusagen zu bewahren, indem sie die Kleinfamilie sicherten vor den Zumutungen der kapitalistischen Gesellschaft. Bei Software passiert was anderes. Hier ist nicht eine alte Form versucht, die nicht wertförmig sich konstituiert, um also sich damit irgendwie über die Zukunft zu retten, sondern es ist eine Sache, die aus dem Zentren, sozusagen aus den Metropolen des Kapitalismus hervorgeht, auf der Höhe sozusagen in dem Sinn der Errungenschaften kapitalistischer Produktionsweise. Es ist nicht der Rest, was noch übergekommen ist von vorkapitalistischen Beziehungen, sondern es ist das Setzen von was Neuem, was ohne das Niveau, sag mal, unter anderem der Produktion und ohne auch durchaus Bewegung, war auf die 68er nachfolgend bezogen, ist überhaupt nicht denkbar wäre. Und das ist schon was anderes. So, und wenn ich jetzt die Frage stelle, haben aber nicht doch diese vorkapitalistischen Lebenspraxen, wie ich sie charakterisiert habe, in Familienbeziehungen, und hier diese postkapitalistische, will ich es mal so nennen, oder innerkapitalistische mit der Keimform Sachen darüber hinaus zu gehen, was haben die nicht was miteinander zu tun? Ich denke mir, dass in dem Maße, wie solche Praxen die nützlichen Dinge herstellen, die andere ohne das ohne sich in Wertproduktion hineinzubegeben auch nehmen können, dass sie auch diese traditionellen Formen oder auch die Versuche zu alternativen Produktionen, die in der Regel Produktions- und Lebensweise, die sehr häufig am Rande so von kapitalistischer Reproduktion angesiedelt sind, also insbesondere Landwirtschaft, wo das Produkt eine Sache ist, die man unmittelbar sozusagen verbrauchen kann, wo die Selbstversorgung relativ leicht denkbar ist, aber was im gewissen Sinne ja auch erinnert eigentlich an vorkapitalistische Beziehungen, auch solchen Dingen, die natürlich durchaus auch ihren Computer gebrauchen können, auch für Produktion, wenn sie sich da nicht völlig von Technik abgrenzen wollen, das wäre aber dann die reine Askese, den stellen Leute freier Software und in anderen Bereichen wäre das dann Ähnliches, Existenzmöglichkeiten zur Verfügung. Man könnte diesen Begriff, der da kam, so Sachen sozialer Lohn, wobei ich also Lohn dazu nicht sagen würde, dass er doch ein Wertbegriff ist, Aber wenn man das sozusagen auf den sachlichen Gehalt hier überträgt, könnte man sozusagen beziehen. Es ist eine soziale Leistung, die auch solche anderen Strukturen übernehmen können, die nicht an der Spitze dieser kapitalistischen Ökonomie von dort aus losgehen, die ihnen schlicht einfach zur Verfügung stellt und die ihre Möglichkeit überhaupt zu existieren und sich zu vernetzen und tatsächlich auch gesellschaftlichen Einfluss zu kriegen, verbessern. Es ist ein altes Problem, ist mir mit der Zeit aufgegangen, was hier existiert. Marx wurde ja gefragt in den 70er Jahren, 19. Jahrhundert, Vera Sasulisch, kann man sozusagen nachlesen unter dem Stichwort. Hör mal, ich habe das Kapital sozusagen gelesen, aber nun haben wir diese russische Dorfgemeinde, die ganz starke Elemente der Selbstverwaltung, des Gemeineigentums sozusagen hatte. Eine Erscheinung, die 200 Jahre vorher in Westeuropa auch noch ganz stark war. Müssen die erst kaputt gehen? Für Marx war diese Geschichte eine derartig prinzipielle Frage und er kann sie eigentlich nicht beantworten. Er entwirft lauter Briefe und fängt an, Russisch zu lernen als älterer Mensch. Ihm war es also so wichtig, ihm war klar, hier ist eine Frage aufgeworfen, die hat er mit dieser inneren Logik der Entwicklung westeuropäischen Kapitalismus, immer mit der Perspektive, wie kann der sich aufheben, überhaupt noch nicht behandelt. Und es ist aber doch interessant, wie er da rangeht. Und wenn man das heute sozusagen bezieht auf meine heutige Frage, dann ist es wirklich eine sehr interessante Fragestellung. Marx nahm an, hat also gesagt, aus sich allein heraus passiert ja gar nichts, sondern diese russische Dorfgemeinde wird kapitalisiert. Ist ja auch weitgehend basiert, den Rest haben die Bolschewiki dann erledigt. Wenn aber die damals fortgeschrittene Praxis, von der er ausgegangen ist, sondern die westeuropäische, dazu führt, dass also da eine sozialistische Bewegung siegt, dann wäre das eine flankierende Geschichte, sodass der russische Bauer nicht erst durch den Kapitalismus hindurchging. Und das wäre allerdings, könnte eine ungeheure Dynamik bringen, weil, jetzt Marx hat mich überrascht, sagt, der russische Bauer ist der geborene Sozialist. Für mich waren bis dahin immer die sozialistischen natürlich die westeuropäische Industrieproletariat. Und jetzt sagt der, sie haben also in ihrer Lebenspraxis, Lebensformen, also Dinge, die also völlig charakteristisch für Selbstverwaltung im Sozialismus sind, haben aber nicht die Kraft, sind also vor moderne Formen, vor kapitalistische Formen, das aus sich heraus sozusagen zu machen. Und diese Parallelität von historischen Erscheinungen, so Marx, macht es also möglich, dass also die auch zur Konstitution einer neuen Gesellschaft fähig sind. Der Irrtum meiner Meinung nach war eben der, dass er glaubt, das westeuropäische Proletariat ist zur Konstitution von Sozialismus fähig, aber die Fragestellung ist sozusagen für mich die geniale gewesen. Nun gehe ich mit dieser Fragestellung, das merkt ihr ja, das ist nicht unbedingt nun etwa alles Empire, aber ich gehe da also in einer anderen Weise sozusagen heran, aber Empire bietet mir sozusagen die Möglichkeit, das also auch zu denken, wie anders als durch die Konfrontation von Klassen, wir hier, ihr dort. Ja, Proletariat muss diese äußere Gewalt in Form der Leute, der Bourgeois sozusagen bekämpfen und konstituiert dann die neue Gesellschaft. Also nicht in dieser Vorstellung sagen, zu sehen, wie kann aus anderen Lebensformen das herauskommen, und in dem Sinn ist für mich freie Software so eine Lebensform, nicht die, aber eben eine oder solche freie softwareartige Lebensformen in anderen Zusammenhängen können das also befördern. Ein Kriterium, was ich also da unbedingt reinbringen möchte und was so ja bei Negri und Hart nicht stehen, sondern im Gegenteil geradezu völlig für mich unverständlicherweise sozusagen verwässert wird, ist eben schon das Kriterium ist diese Praxis wertförmig oder ist sie nicht wertförmig? Weil wenn sie wertförmig ist, sich also als Ware produziert, ist natürlich dieser ganze Prozess in Gang gesetzt und man kommt zu Sachen auch nicht raus, der also das, was da gestern dargestellt wurde, Entfremdung, Herrschaft produziert. Das machen die nicht. Na, im Gegenteil, sie nehmen also jetzt noch das Wort Wert, wenn man so sagen, und setzen da einen ganz anderen Inhalt dafür. Das ist für mich also mehr ärgerlich. Aber gut, das muss mich ja nicht hindern, wie ich das jetzt eben dargestellt habe, das, was ich da für meine Fragestellung brauche, da rauszuholen aus Empire. Und ich würde demzufolge auch, ich bin mir auch nicht sicher, ob diese drei Punkte, die Sie am Schluss bringen, sich wirklich logisch aus Ihrem eigenen dicken Buch da ergeben. Ich würde also andere Kriterien dahin stellen, unter anderem eben diese Wertförmigkeit oder Nicht-Wertförmigkeit. Ja. Gut, das ist jetzt nochmal so Sachen, die Kritik, die ich daran habe. Und die für mich also das sind, was ich beim Studium vom Empire einfach mitdenken muss, sonst finde ich darin nicht die Anregung, die ich also eben dargestellt habe. So, die anderen Sache, ich habe dann hier noch Punkte, Handlungsoptionen, Einwände, Antworten, das lasse ich mal alles weg, das ist auch nicht so toll, da ist viel interessanter, das sozusagen in der Diskussion zu machen. Okay, das war das erstmal.
Also ich will an zwei Stellen etwas kritische Anmerkungen machen. Einmal zu diesem Schenken nehmen. Also die Menschheit hat lange in Ökonomien des Nehmens und Schenkens gelebt. Das Wort Nehmen ist präzise. Das gleiche Wort wie Nomadenwirtschaft, etymologisch das gleiche. Und das griechische Wort Nomos, was hinter Nomadenwirtschaft steckt, drückte zunächst einmal die Weide aus, wo man sich da nahm, also Weidegründe, und hat mit der zunehmenden Herausbildung von Privateigentum, nicht mehr Stammeseigentum, die Bedeutung von Recht und Sitte angenommen. Nachzulesen bei Lafargue, Ursprung der Ideen. Er hat auch noch so zu den Begriffen gut und böse so ein paar materialistische Darstellungen gemacht. Und das Wort Nehmen hat im Deutschen eine ähnliche Begriffserweiterung erfahren. Denken wir an die Wörter benehmen, einvernehmen und benennen. Und in diesen Ökonomien hat es auch diese so eine Art Schenkung gegeben, in dem also so der oberste Stammesfamilienpatriarch auch irgendwie dafür zu sorgen hatte, dass die Mitglieder gut lebten, soweit das eben funktionierte. Und dieses Nehmen, wir haben es auch in der Völkerwanderung gehabt, Landnahme. Da ist man eben vor und hat sich Land genommen, gerodet, und der oberste Heerführer dieser Gruppe hat dann sein Land an seine besten Leute verschenkt. An die Leute, die am besten mit ihm gekuppelt haben. Also, ja, und das Mittelalter, sind uns viele Schenkungsurkunden überliefert. Also, ich will damit andeuten, dass wir den historischen Gehalt, der hinter diesen Wörtern Schenken und Nehmen steckt, und das, was an Ökonomie dahinter steckte, und was auch an Klassenkulturen dahinter steckte, und sehr sorgfältig angucken müssen, ehe wir sie so leicht beschwingt, sag ich mal, für irgendetwas Neues übernehmen, damit wir also auch ein bisschen gewarnt sind. Das ist der erste Kritikpunkt. Der zweite, zur russischen Lehre. Also zu jener Zeit war, ich möchte mal sagen, 4/5 der Menschheit
ökonomisch konstituiert wie die russische Welt. Heute sind es immer noch gewisse Regionen, sicher erheblich zertrümmert. Die russische Mir hat in den 60er Jahren, ich sag's mal despektierlich, die fröhlichen Urstände gefeiert, in den Schriften von Nyerere, Staatspräsident von Tanganyika, hieß nur nicht Mir, sondern hieß Ujamaa, zu Heliwort für die Stammesgemeinschaft. Und er hat das voll treibt, ja, gibt auch, ist mir zufällig irgendwann mal in die Finger gekommen, ich habe es dann verschüttet in meinen Büchern liegen gehabt und kam dann letzten Frühjahr mal wieder in die Finger, als ich da staub und so weiter, und habe ich mal drin geschmökert. Und er versuchte in seiner Staatspraxis in Tanganyika genau dieses Modell wieder zu reaktivieren, hat dann natürlich die marxistische Interpretation von Kapitalismus weit, weit weg von sich gewiesen, als etwas ganz Schreckliches, und ja, hat diese kollektiven Formen, sich zu organisieren, geglaubt, dass er das ohne weiteres übertragen kann auf eine großräumige Gesellschaft mit einer sehr intensiven Produktion, wo also Produkte über weite Räume verteilt werden müssen. So, dann muss man sich neue Organisationsdinge überlegen. Und das Wort Ujamaa hat noch eine Verwandtschaft, meiner Einschätzung nach, zum arabischen Ummah, welches die islamische Glaubensgemeinschaft, Glaubensgemeinde bezeichnet. Und so in den aktuellen Konflikten, die wir haben, scheint mir, dass gerade in diesen Bewegungen den Islam so als das Erlösende zu bringen, diese historische, ökonomische Stammesgemeinschaftsform mit ihrem religiösen Überbau, hatten wir vorhin, Transzendenz und Repräsentanz und ja, auch versucht wird zu reaktivieren, um Gesellschaft irgendwie zu verfassen und aus dem Schlamassel, den uns ausgedehnte Warenproduktion und damit verkettete kapitalistische Produktionsweise aufgeheizt hat, aus diesem Schlamassel aufzubauen. So alles.
Ja, kann ich nicht zustimmen. Ich sehe bloß nicht, was, inwiefern da eine Kritik dran ist, denn dass sich bei den Produkten der freien Software nicht um eine Sache handelt, die ein Stammesfürst anderen zur gibt, das ist, finde ich, klar. Und die Leute, die das nehmen, nehmen das sozusagen auch nicht, um irgendwie im göttlichen Zusammenhang sozusagen da zu dienen. Also das ist, ich glaube, dass die Gefahr ist relativ gering, dass irgendjemand das damit verwechselt.
Ja. Wie gestaltet sich eine schenkende, nehmende Ökonomie im weltweiten Maßstab?
Ja, klar, genau, ja? Darüber. Ja. Ja,
wie kommt man an Eisenerz? Ja.
Genau.
Ja? Also, wenn jetzt mit dieser Argumentation von Ihnen, diese dritte schenkende Ökonomie quasi historisch, kritisch hier nicht gebrochen worden sind, würde ich hier nochmal vielleicht unbedingt noch kommen. Weil ich frage mich schon, wie was auf der einen Seite gesagt ist, dass es nicht ist, aber was im Kommunismus ist. Auf der anderen Seite bezeichnet sich das als Ökonomie des Schenkens zu nehmen. So frage ich mich, was denn in diesem Bereich von Schenken und Leben eigentlich passiert, wenn tatsächlich kommunistische Produktionsweise. Als zu denken nur natürlich als globale, bewusste Assoziation aller Produzenten. Also eine globale bewusste Position, hat nicht begriffen, die Schenken und Leben, ja eigentlich aufgeben.
Ja, das Problem ist, dass wir so Sachen in den.
Also, oder anders gesagt, meine Schenken und Leben sind Begriffe natürlich nur in der Verbindung mit dem Privatkapitalismus.
Ist richtig. Es ist völlig wahr, vor dem Problem stehst du natürlich, wenn du mit den Begriffen einer Gesellschaft, Totalität, in der du stehst, sozusagen eine beschreiben will, die das ganz andere ist. Gut, ich hätte natürlich sagen können, wenn alle Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums frei fließen, dann ist ja die Frage, wer produziert denn die? Und wo sind sie? Also es kann ja bloß eine Ökonomie sozusagen des Schenkens sein, wo die Tätigkeit für die Leute das Interessante ist, wo sie in reichem Sinne die Produkte zur Verfügung stellen für die, die es nehmen wollen. Anders, so, der Marx bleibt auf dieser abstrakten Begrifflichkeit stehen, ist ihm dann wirklich nicht vorzuwerfen, wie sollte aus dieser Zeit heraus sagen, das denkbar sein, vor den Zwang gestellt durch sozusagen das Godauer Programm, die mit Bildern arbeiten, ne? Ungeteilten Arbeitsvertrag und so und so, was den Proletariern sehr angenehm war, ja? Kommt er in die Situation auf einmal, den Übergang beschreiben zu wollen. Da kommt dann diese Definition. Am Anfang ist das noch wie in der bürgerlichen Gesellschaft Sozialismus. Ne? Und dann, so, aber auch da sagt er denn, wenn es erreicht ist, dass das Prinzip gelten kann, allen nach alle entsprechend ihrer Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen, ist das nichts weiter. Und das meine ich, genau das meine ich, als eine Ökonomie des Schenkens und Nehmens. So, und jetzt die Frage, die du berechtigt stellst, ist ja auch meine Frage, wenn ich sage, in keinem Form ist das in der freien Software da, marginal bezogen auf die ganze Gesellschaft, ohnehin nicht von allen nutzbar, das ist ja völlig klar, wie könnte das in anderen Bereichen, die für die materielle Existenz unabdingbar sind, sozusagen geschehen, dann ist das genau meine Frage, die ich dir umfassend nicht beantworten kann. Oder, ne, wo ich aber sage, in dieser Richtung will ich Begriffe und will ich einen Blick haben, damit ich sowas überhaupt erkenne. Und wenn ich das mache, erkenne ich eben dann, Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Mehr kann ich, ich stelle die Frage zurück. Ja.
Ja, so, ja. Ja, also es geht für mich schon zu weit. Die Schöpfung von denen, die kommen eben aus dem Eigentumsdenken. Und sagen wir mal, wenn man sich noch daran aufhält, dann kommt da eine bestimmte Erwartungshaltung bei raus. Also das Schenken ist abhängig von dem Wohlwollen von jemand. Und solange es eben kein Eigentumsdenken gibt, dann gibt es eben kein Eigentumsrecht und auch kein Schenken. Also in dem Fall ist es dann eher ein Machen oder ein Herstellen für, ja, und ein Nutzen. Und ein Weitergeben, also kein Schenken, sondern wenigstens ein Weitergeben, was man in dem Fall genutzt hat.
Ja.
Und dafür dann, also Schenken ist für mich untragbar geworden als Begriff.
Also ich wollte nicht Tausch sagen.
Das, ja, ist untragbar.
So, und in dem Sinne war für mich Schenken zur Verfügung stellen, ich kann mal so sagen, war für mich das Gegenteil von Tauschen. Gibst du mir, gebe ich dir. Deswegen habe ich diesen Begriff Schenken genommen. Wenn ihr also einen Vorschlag habt, wie man es anders macht, bin ich ja sehr dafür.
Dann wollte ich sagen, natürlich sozusagen ein begriffliches Problem drin. Man muss davon abstrahieren, dass Schenken eigentlich eine Geschichte ist, die nur mit Eigentum funktioniert. Es ist die Übertragung von Eigentum von einer Person auf eine andere, weil der jedenfalls nicht vertraglich festgelegt ist. Sozusagen. Das kann sogar trotzdem erfordert sein, was der Fall in der Schengen-Gesellschaft durchaus war. Dass, wenn ich jemandem das Land schenke, von damals sozusagen, aber genau da sieht man ja, dass die Verpflichtung eigentlich da war. Natürlich haftet das dem Begriff Schenken an, aber ist hier so nicht gemeint. Und das sehen wir eben auch genau, wenn man wieder denkt, okay, wir nehmen jetzt diesen einen Aspekt der freien Software raus und gucken uns an, was heißt es denn, dass ich eine Software unter eine freie Lizenz stelle. Es ist ja nicht wirklich ein Prozess des Schenkens, der da braucht. Ich erkläre sozusagen die allgemeine Verfügbarkeit dessen, was eigentlich mein Eigentum ist, nach bürgerlichem Autorenrecht oder wie auch immer jemand gebietet, um mal zu können. Ne? Ich erkläre das sozusagen verfügbar für alle, Verfügbarkeitsrechte als die Grundlage von Eigentum. Das heißt, ich löse in diesem Akt im Grunde genommen das Eigentum auf. Damit das in dieser Gesellschaft funktioniert, muss ich natürlich darauf achten, dass mein Eigentum weiter besteht, weil sonst sozusagen selbst das, was ich eigentlich will, nämlich Verfügungsrechte an alle übertragen, nicht funktioniert. Aber das ist ein Nebenaspekt. Ne? Insofern trifft der Begriff des Schenkens auch das nicht mehr richtig. Er ist einfach anschaulicher in meinen Augen, nämlich zum Beispiel als der Begriff unmittelbar gesellschaftliche Produktion, würde ich das sehen.
ja, was da passiert. Aber das ist kein Wort, mit dem man gut hantieren kann. Und ich finde, unter der vereinfachten Darstellung Gesellschaft des Schenkens und Lebens kann man sich, wenn man weiß, dass dieses traditionelle Eigentums, damit Klassengesellschaftsverbundene Schenken nicht gemeint ist, kann man sich schon das vorstellen, worum es eigentlich geht. Ne? Vor allem, wenn man sozusagen die Mechanismen vor Augen hat, wie, was eigentlich dieses sogenannte Schenken, welches wirklich keins mehr ist, bei freier Software eigentlich bedeutet.
Ja, das kann uns aber hier scheißegal sein, weil wir es ja wissen. Es, ja, kommt ja darauf an, es zu vermitteln an Leute, die es eben nicht wissen und die gehen von ganz anderen Erwartungen aus. Und das muss klar werden. Das muss,
also, ja, kein Streit.
Weil die Leute in meinem Umfeld, die Bürgerlichen, denen ich das erkläre, denen ist dieses Nutzen gar nicht ganz klar. Und denen, also die sagen mehr Nein dazu zu Kommunismus oder zu freien Vereinbarungen, weil die dann das aushandeln müssen. Also die Erwartung ist eher auf die Verfügung und auf die Verfügung genau dann, wenn sie es eben wollen. Und da scheitere ich jedes Mal bei den meisten Leuten, dass da ein Kampf entsteht und die da nichts hören wollen. Also die interessiert das Aushandeln, wer wann was nutzen darf. Also bei freier Software ist ja wurscht, weil man es kopieren kann, aber bei Waschmaschinen oder Brötchen haben die Leute keine Lust, sich das vorzustellen, das ist in meinem Umfeld auf jeden Fall, wie sie das aushandeln sollen. Wer wann, wie viel bekommt, wer was tut und wer wann was nutzen darf, unter welchen Bedingungen.
Sie brauchen es ja gar nicht auszuhandeln. Das ist ja ein umsonst Geschäft oder ein umsonst Laden. Es gibt ja in der Bundesrepublik schon, weiß nicht, an die 10 umsonst Läden. Da funktioniert es ja auch in sehr kleinen Bereichen natürlich, aber es funktioniert wunderbar.
Aber gerade im Umsonstladen, also hinderzubilligerweise, den Bundes kann ich bestätigen, dass genau. Entstehen sehr interessante Gespräche, aber der Knackpunkt ist tatsächlich, dass die meisten Leute diesen Umstand, dass es überhaupt kein Warentausch und kein Besitz eigentlich mehr gibt, ab dem Moment, wo da alles umsonst ist, dass sie das gar nicht verstehen wollen. Das sind einige Barrieren hervor.
Ich glaube, das ist damals ähnlich. Ja, aber das ist also nicht kein Tauschring, sondern ein
Umsatz,
das
ist schon
was anderes.
Das
ist
jeden Tag. Er ist
aber
ein. Er hat erzählt, dass es anderswo,
da ist dieses Problem, was du
beschreibst, nicht. Was haben die denn für eine Barriere? Für die Barriere, dass ich da
hingehen
kann und das mitnehmen kann,
was
ich brauche.
Wo
ist
das
Problem von
denen? Die meisten Leute, mit denen ich da ins Gespräch komme, die fangen so an, da nämlich viele qualitative Sachen ein, die interpretieren. Und ja, das ist ja gut und den Armen was Gutes tun und so. Und auch das Denken, also das wäre ja noch, das ist ja noch zu schade zum Wegschmeißen, ist also auch wieder so diese, ich finde auch wieder so dieses Wertdenken. Hier ist noch der Wert, das ist jetzt mein Eigentum, das gebe ich jetzt weiter.
Also das ist zu schade, natürlich auch der Gebrauchswert.
Ja, aber es ist das Falsche, wenn ich sage, es ist zu schade zum Wegschmeißen, kann man doch
keinen Gebrauchswert.
Robert.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich seinen Eingang unterstütze, dass es da mein Verständnis
gibt. Achso, ich wollte inzwischen nochmal ansagen, es ist jetzt im zweiten Mal davon. Das heißt, auf jeden Fall ist es abgelaufen. Ich kriege jetzt hier nichts auf, weil wir jetzt sowieso gerade die Mittagspause haben. Ich würde leider nicht mehr sagen.
Essen ist auch da. Das Essen ist da und es werden einige Leute besucht, die haben ein bisschen Essen.
Darf ich vielleicht zwischendurch noch was sagen? Dieses Problem beschäftigt mich sozusagen sehr. Und mir ist auch völlig klar, die Begrenztheit aufklärerischer Möglichkeiten. Ich kann mit dem, was ich sozusagen selbst lebe und auch denke, bin ich höchst begrenzt, irgendjemand das überhaupt deutlich zu machen. Deswegen meine ich, aber in der Tendenz, wer auch wenigstens partiell solche Lebensformen lebt, und mögen es auch nur relativ kleine sein und nicht dominierend gegenüber dem, was du sonst doch sagen hast, der ist auch offen, sozusagen, sag mal, als kritische Theorie dessen, was er tut, Sachen auch sowas überhaupt denken zu können, dass das vielleicht auch gesellschaftlich dominieren kann. Da hat der Marx gegenüber dem Feuerbach vollkommen recht. Das ist gar nicht, dieses Zusammenhang zwischen Sein und Bewusstsein ist für mich erschreckend direkt, wenn es darum geht, in eine andere Gesellschaft zu denken. Kannst du nicht erklären, wenn du nicht
in solchen Praxen wenigstens partiell drin bist. Und darin sehe ich eben auch den Wert, auch von Dingen, die nun nicht diese Gesellschaft stürzen, aber die in Ansätzen wenigstens sowas praktizieren. Nur so, mehr kann ich... Ne?
Jeder, der einen Monat, der sich mit mir unterhalten will, hat im Monat 10 Minuten frei und was drüber ist, muss 3,5 Cent pro Minute bezahlen. Ja, das ist die Ideologie der Leute, die meinen, dass man alles kaufen muss. Ja, dass man Software nicht frei zur Verfügung stellt. So, mit dem Beispiel, ja, wir reden alle untereinander frei und niemand kommt auf diese Idee, die ich eben so reingeschmissen habe. Als müsste man dafür, dass ihr jetzt mir zuhört, müsstet ihr mir 10 Cent jeder bezahlen.
Also ich bin da sehr für Theorie. Praktisch in dem Sinne, also Negri hat sprechen und sagen von spontan Kommunismus, was ja heißt, die Leute tun etwas, sind sich dessen nicht bewusst. Na, Theorie in dem Sinne des Bewusstmachens von Dingen, die Leute partiell und freie Software als Beispiel einfach tun, unabhängig davon, ob der Ausgangspunkt, was er in der Regel nicht, sowas war. Das ist auch mein Punkt.